Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Also ich fühlte mich wirklich so, ich bin dann irgendwann so in mich gegangen, saß so total niedergeschlagen in meiner Garderobe und dachte so, was fühle ich gerade eigentlich?
Ja.
Neben Überforderung und Aufregung und auch Wut.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Habe ich so gedacht, ja, vielleicht, also das ist so eine Form von Bevormundung, wenn so eine Staatsmacht so krass eingreift. Das ist wie, als würde man zu mir jetzt sagen, du musst jetzt diesen Mann heiraten. Ja. Und ich würde sagen, nee.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Läuft das jetzt? Sag mal was.
Hallo.
Es funktioniert. Schön, dass du da bist.
Danke. Danke für die Einladung.
Wir haben das diesmal ein bisschen anders gemacht. Wir sind an einem Samstagmorgen da.
Ja.
Und machen was?
Frühstücken, Brunch.
Ja, ein Sektfrühstück.
Ein Cremant-Frühstück, muss
ja,
man
stimmt, ist ein Cremant-Frühstück.
Sagen, was fantastisch ist.
Das ist Eva Meckbach.
Genau.
Sie ist Schauspielerin und Sprecherin. Sie gehörte sehr lang zum festen Ensemble der Berliner Schaubühne und bereiste durch viele Gastspiele die ganze Welt, bis auf Afrika. Sie wuchs auf der Schwäbischen Alb auf, wo ihre Französischlehrerin bereits prognostizierte, dass sie Schauspielerin werden würde. Dann trieb es Eva über Bochum nach Berlin, wo sie zur Schauspielschule kam. Und nun steht sie am Beginn einer neuen Zeit. 13 Jahre Schaubühnenensemble gehen zu Ende und neue Projekte warten auf sie. Und das mit Erfolg. Eva hat direkt den Deutschen Hörbuchpreis bekommen für ihre Lesung von Deutsches Haus von der Autorin Annette Hess. Übrigens hatte Eva in jungen Jahren schon mal einen Plattenvertrag und war auch schon mal in der Bravo. Mit einem anderen Namen. Aber das soll sie lieber selbst erzählen. Ja. Los geht's.
Ja. Genau, aber ich dachte jetzt um 11 Uhr morgens, Gin Tonic ist mir eine Nummer zu krass.
Fängt man schon mal gut an.
Genau, das habe ich. Das finde ich schon ein bisschen unseriös.
Ah. Ich habe jetzt einen ganzen Monat keinen Alkohol getrunken. Ich trinke mit dir jetzt. Ich hätte eigentlich noch 2 Tage gewartet. Also ich wäre eigentlich am Montag ist eigentlich mein Monat rum.
Aber du musst ja nicht mittrinken.
Doch.
Ach so.
Doch, hallo, natürlich.
Und sonst fliegt dir das Konzept des Podcasts.
Ob ich dich jetzt alleine Cremant trinken lasse und ich zugucke. Auf gar keinen Fall. Nein, ich finde das super. Und es war auch genau der richtige Termin, wo ich gedacht habe, ach komm, 2 Tage ist egal. Magst du aufmachen?
Nein, mach du auf.
Okay.
Also ich kann auch, aber bitte.
Ich mach die auf die, ich habe sie auch gut geschüttelt. Sie wird wahrscheinlich komplett rumsauen. Okay.
Ich knusper hier ein paar Möhrchen, nur damit
genau.
Die Hörerinnen und Hörer verstehen, was hier so
was
knuspert.
Hier los ist.
Was ist hier los?
Gin Tonic ist so dein Lieblingsabends.
Als Longdrink finde ich das schon super. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich liebe auch Whisky Sour.
Mhm.
Aber Whisky Sour trinke ich selten. Und der muss auch richtig gut sein.
Ja.
Also ich finde, da braucht man dann fast schon einen Barkeeper. Also ja. Ich traue dir viel zu, Josef. So ist es nicht.
Ich hatte schon hier übrigens einen gemacht.
Ja, ja.
Ja. Aber, und hatte genau deswegen, weil auch das war der Kai Schwind, ein Regisseur, auch der war da und hat auch so gesagt, ja, eigentlich, der muss ja immer gut sein, aber komm, das kriegen wir irgendwie hin. Und ich hatte so einen Schiss davor, das zu machen.
Ja.
Es ging. Also, natürlich wurden auch die späteren immer besser, ich weiß gar nicht warum. Aber es war tatsächlich soweit, okay, ich habe vorher nicht so richtig Whisky Sour getrunken und ich fand zumindest das, was wir da so zusammengestellt hatten, kam dem nahe, was ich auch trinken würde.
Ja,
das
super.
Fand ich ganz nett. Vor allem diese. Du bist auch diese Kirschen-Fan, diese eingelegte.
Auch, ja.
Oh, geil, ja. Hat mir ein ganzes Glas und hab die dann einfach so gegessen.
Oh. Ich war einmal in London auf Gastspiel und da haben wir auch in so einer typischen britischen tollen Bar, wo die Briten dann immer schon um 18.30 Uhr hingehen. Und
ja, natürlich, müssen sie ja.
Und ein super Barkeeper und da habe ich einen Whisky Sour bestellt und dann machte der da ein Eiweiß rein. Da war ich erst,
ja.
Das wusste ich bis
ja.
dahin gar nicht, dass es dass diese Variation natürlich auch gibt.
Die habe ich tunlichst ignoriert und habe nachgefragt bei Kai. Das stimmt. Und schmeckt,
ja.
Schmeckt man das raus?
Ja, es wird halt so sämig. Mhm. Also es wird. Ne, okay. Es ist schon eher, finde ich, wie so ein Bindemittel. Es macht es so total cremig.
Okay,
geil.
Ich kenne das irgendwie nur als so Schaum, also das ist nicht bei Whisky Sour, aber so bei anderen Getränken macht man so einen Eiweißschaum obendrauf.
Ja, 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 genau.
Hm.
Aber ich finde, es braucht es nicht. Aber
nee.
Ich war ganz beeindruckt und dachte so, was holt er ein Ei? Whisky Sour, ja, yeah, ja, yeah, it's Whisky Sour.
Ah, okay.
Dann kam ich mir so total so
gut.
Wie das Küken vom Lande vor.
Aber wir stoßen einmal an.
Ja. Damit. Sag mal, und dass das jetzt dein erster Schluck ist nach 4 Wochen.
Das wird super.
Dafür habe ich jetzt das Gefühl, wir haben voll die Verantwortung.
Überhaupt nicht. Tschüss. Das ist ganz gut. Ich gehe danach noch zu einem Geburtstag.
Mm. Oh, der ist aber fein.
Ja? Sehr gut. Ja. Wir trinken den tatsächlich durchaus köstlich. Zu Hause, deswegen bin ich mit.
Ja, sehr gut.
Du bedienst dich einfach. Du darfst alles. Es liegt so ein bisschen rum, wir müssen alles irgendwie aufmachen währenddessen und schnappern uns da so durch. Wie sieht denn dein perfektes Frühstück aus? Also, wir haben ja zum Glück vorher ein bisschen geschrieben, was du dir wünschst, aber
was ist denn so bei deinem Frühstück? Das kommt dem schon sehr nah, muss ich sagen. Also, es gibt echt, es gibt alles. Es gibt Möhrchen, es gibt Ziegenkäse, es gibt Hummus, es gibt Oliven, es gibt sogar eine rote Beete-Paste. Nam, sag mal. Es gibt Butter, es gibt Weintrauben, es gibt Croissants, Orangensaft, Cremant, Käffchen, finde ich den Hammer.
Ja?
Und manchmal die Deluxe wäre dann noch so ein paar Pancakes oder so.
Genau, das ist alles so. Ich habe auch überlegt, was würde ich noch so machen? Ich würde höchstens, wenn jetzt noch Leute kommen, also ich hätte wahrscheinlich den Hummus selber gemacht und so und hätte so ein paar Sachen selber gemacht. Und ich glaube, sowas wie, dass jeder so ein Sandwich einfach bekommt, was ich dann vorbereitet habe. Also irgendwie so Brot in der Pfanne anbraten und dann da irgendwie Avocado drauf und dann so ein Ei oder sowas drauf. Ja, irgendwie geil. Genau. Das würde ich, glaube ich, noch machen.
Aber weil du nach perfektem Frühstück fragst, ich hatte letzte Woche Geburtstag und da waren wir auf Gastspiel in Australien.
Ich habe dir nicht mal gratuliert, weil ich das einfach vollkommen ignoriere. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Dankeschön. Und wir waren auf Gastspiel in Sydney in Australien und waren
Sydney, sagen wir ja.
Sydney, ja, die sagen Sydney, genau, stimmt. Und wir waren untergebracht in so Apartments. Es war so ein Apartment-Hotel mit Küchenzeile und so.
Mhm, cool.
In Zweiergrüppchen. Und dann habe ich so ein spontanes Geburtstagsfrühstück gemacht und habe so in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, Leute, wenn ihr Bock habt, kommt doch in Apartment Nummer 502 und jeder bringt mit, was er im Kühlschrank hat und wir machen irgendwie einen Geburtstagsbrunch. Ja. So. Und das war so ein super schönes Frühstück, weil alle trudelten so zwischen 10 und 11 irgendwie ein. Mhm. Manche hatten auch noch Sekt und jeder brachte irgendwie was mit und auch so Avocado und ich habe irgendwie noch so Bananenbrot gekauft und köstliche Sachen und das war so eine wunderschöne Stimmung, das war so toll und so cool. Ein üppig gefüllter Tisch, wenn jeder sowas mitbringt, das war echt total toll. Ja.
Gastspiel, du bist ja sehr oft irgendwie unterwegs, oder?
Ja.
Wir haben uns letztes Mal im Oktober gesehen, da warst du kurz vorher in China.
Ja, ich war in China.
Und warst du dazwischen auch noch weg?
Und in Amerika.
Ach ja, genau, das war dann wieder kurz
danach.
In den
USA, genau.
Ja, ich erinnere mich. Ja, ja, abgefahren. Ja. Sehr, sehr viel rumreisen. Das ist gar nicht so üblich, oder? Für Theater. Oder doch, bin ich einfach nur...
Nee, es ist nicht so üblich. Voll beeindruckt. Also ja, die Schaubühne ist da schon so Spitzenreiter, würde ich denken.
Hm.
Die hängt sich da sehr, sehr ins Zeug, ist fantastisch vernetzt. Hm. Auf fast allen Kontinenten, bis auf Afrika. Da waren wir leider noch nicht.
Okay.
Aber sonst waren wir tatsächlich schon wirklich irgendwie überall. Das war echt.
Aber ihr spielt schon dann eure Sachen auf Deutsch und dann gibt es da Übertitel oder was?
Genau. Es gibt Übertitel in der jeweiligen Landessprache. Mhm. Manchmal, je nachdem, was es für ein Festival ist, auch manchmal in zwei Sprachen. Also dann Englisch und was weiß ich, Spanisch oder so. Mhm. Das Krasseste war, einmal hatten wir sogar in 3 Sprachen. Warte mal, ich muss kurz überlegen, wo war das? Ich glaube, das war in Cluj, das ist in Rumänien.
Okay.
Und da lebt eine ungarische Minderheit.
Ah,
und das war ein total tolles Theaterfestival. Die Stimmung war auch super schön. Und da hatten wir Untertitel oder Übertitel, muss man sagen, weil die hängen ja dann so über dem Bühnenbild oder im Bühnenbild drin, auf Englisch, Rumänisch und Ungarisch.
Cool.
Das war echt der Hammer.
Und wer besetzt das? Macht ihr das oder machen das denn jeweils die jeweiligen Leute vor Ort, dass die irgendwie...
Ich glaube, die Schaubühne arbeitet mit einem Übersetzerteam aus Berlin zusammen.
Cool, sowas ist schön.
Ich glaube, manchmal gibt es vielleicht dann auch Sprachen, wo die auch dann nicht so genau wissen, wo sie dann auch Hilfe von vor Ort bekommen und einfach kooperieren. Aber genau.
Sau cool. Ich finde das echt schön, nach so rumzureisen. Und vor allem ist es doch auch abgefahren, dass ihr da schon zensiert wurdet und so und dann... Das muss ja auch ein abgefahrenes Gefühl sein.
Ja, das war wirklich ein heftiges Gefühl. Das hatte ich gar nicht gedacht. Das war jetzt in China mit Volksfeind von Ibsen, wo wir im September waren. Und da sollten wir an 2 Orten spielen, in Peking und in Nanjing. Nanjing liegt noch mal so ein paar hundert Kilometer weiter südlich.
Und wahrscheinlich riesengroß und ich kenne es nur nicht.
Richtig, weil, ja. So ging es mir auch. Es ja. ist eine Millionenstadt, genau. Es war auch eine Kaiserstadt, also ist auch krass. Ein riesiges, genau, eine ganz wichtige Metropole sozusagen, mhm. aber ich kannte die auch nicht. Und in Peking war es so, also erstmal vorausschickend muss ich sagen, wir waren, also es hieß schon vor Jahren, ja, Volksfeind fährt nach China und wir wurden dann doch nie eingeladen und dachten immer so, ja, ist irgendwie auch klar, weil das Thema im Volksfeind ist ein sehr politisches und es gibt im vierten Akt von fünf Akten gibt es eine sogenannte Publikumsdiskussion, wo wir sozusagen die vierte Wand öffnen. Ja. Und das Publikum wie mitspielen lassen. Mhm. Also im Stück von Ibsen ist es so geschrieben, dass der Protagonist so in die Ecke getrieben wird, weil er kriegt raus, dass das städtische Heilbad vergiftet ist von Fabriken, die ihr dreckiges Abwasser da durchleiten. Und dadurch werden Leute krank. Und er bringt es an die Öffentlichkeit oder will es an die Öffentlichkeit bringen. Und sein bester Freund ist auch Chefredakteur der örtlichen Zeitung. Und die sagen, ja, los, klar, das muss an die Öffentlichkeit, logisch. Mhm. Und der Bruder des Badearztes ist aber der Stadtrat.
Ja.
Und der verhindert es, weil der sagt, Moment mal, das ist unsere wichtigste Einnahmequelle, dieses Stadtbad. Wir können nicht zulassen, dass diese Therme geschlossen wird. Da gehen uns Arbeitsplätze flöten, da gehen uns Subventionen flöten. Wir sind verschuldet bis oben hin. Das können wir uns einfach nicht leisten. Mhm. Wir müssen es irgendwie anders hinbügeln. Ja? Und er versucht es. Und dann kriegt er die Presse auf seine Seite. Und auf einmal steht der Badearzt alleine da und sagt, aber ich habe doch die Wahrheit in der Hand. Warum wollt ihr die nicht wissen? Das sind wir der Bevölkerung doch schuldig, die Wahrheit ans Licht kommen zu lassen. Und wenn ihr mich nicht unterstützt, dann miete ich jetzt für einen Abend die örtliche Stadthalle an, lade da die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein und sag's denen einfach persönlich.
Ja.
Und dann macht er das. Und wir haben das so inszeniert, dass in dem Moment das Saallicht angeht und der Protagonist es einfach sozusagen dem Publikum sagt, auf einmal ist das Publikum die Bevölkerung sozusagen. Und dann ist es so, dass die aufgefordert werden, sie dürfen jetzt was dazu sagen. Und am Anfang bei den Proben dachte ich immer so, Gott, da wird bestimmt keiner was sagen. Also ich würde mich das nicht getrauen, wenn ich Zuschauerin wäre. So, ne? Und ab der Premiere haben Leute was gesagt. Da stehen Leute auf, jung, alt, Männer, Frauen, egal, ja, stehen auf und beschweren sich auch über das Stück und sagen, wir wissen doch, dass hier gelogen wird. Oder, also es ist immer wie beim Kindertheater sozusagen, aber im positiven Sinne. Und schon mit. Manche auch, zum Beispiel, wir hatten in Frankreich Premiere im Festival Avignon, dann sagen, hat einer, ein alter Mann gesagt, wir hatten hier so einen Medikamentenskandal in Frankreich. Da hat ein Pharmakonzern wissentlich Medikamente auf den Markt gebracht, die total krank machen. Mhm. Und seine Tochter wäre fast daran gestorben. Und das war genau so eine Nummer. Und das kann nicht sein, dass Konzerne sowas machen und dass der Staat da mitmacht und so.
Krass,
und manchmal geht es halt total ab. Manchmal dauert die Diskussion nur 3-4 Minuten, vor allem gern mal in Berlin. Da ist das nicht so. Aber es gibt Städte, da dauert es 15 Minuten oder 20 Minuten, diese Diskussion.
Okay.
Und deswegen dachten wir immer schon, okay, China ist so ein bisschen tricky.
Ja. Yeah.
Und auf einmal luden die uns ein.
Okay.
Und dann dachten wir so, ja, geil. Also die wissen ja, was sie eingeladen haben. Die kriegen vorher eine DVD.
Ja.
Vielleicht hat uns der ein oder andere auch schon mal auf irgendeinem Festival sowieso gesehen. Die werden ja Gründe haben, uns einzuladen.
Genau. Ne?
Die wissen ja, was sie einkaufen. Die zahlen ja schließlich dafür. Ne? Und das ist ja auch richtig teuer, so ein Gastspiel. Also dachten wir, ja klar, wir spielen das da. Und dann hatten wir in Peking 3 Vorstellungen geplant. Und wir spielen die erste Vorstellung. Und dann kommt es zu dieser Publikumsdiskussion. Und die Chinesen, die ja im Zuschauerraum saßen, also einige davon, sind total abgegangen, haben sofort gesagt, hier gibt's keine Demokratie, wir haben keine Meinungsfreiheit, wir werden unterdrückt. Und wir waren so, wow,
ja.
Mutig, toll, ja?
Ja.
Und wir lassen das dann laufen. Also es gibt einen Schauspielerkollegen von mir, der David Ruland, der moderiert es dann so ein bisschen aus seiner Rolle heraus.
Mhm.
Aber klar, der lässt es dann laufen. Der unterdrückt ja dann da nicht irgendwelche Leute, ja, die da mitmischen.
Darum geht es ja.
Und danach war die Kacke am Dampfen. Da musste der Geschäftsführer der Schaubühne, Tobias Veit, ins Gespräch. Er musste die ganze Nacht in eine Sitzung, wurde der ja, ins Theater eingeladen. Und wir hatten schon die Ahnung, oh mein Gott. Das. Und dann dachten wir natürlich auch so, krass, aber das ist das Herz der Inszenierung. Mhm. Dieser Akt 4 und diese Publikumsdiskussion. Und ohne das können wir es uns irgendwie gar nicht vorstellen. Und dann hieß es am nächsten Tag, wir dürfen nur spielen, wenn wir die weglassen.
Mhm.
Und ich hätte nicht gedacht, was das in mir hervorbringt an Ja, wie habe ich, also ich habe mich so, ich habe mich, es hat richtig meine Identität angegriffen. Mhm. Und das hätte ich nicht gedacht. Also ich fühlte mich wirklich so, ich bin dann irgendwann so in mich gegangen, saß so total niedergeschlagen in meiner Garderobe und dachte so, was fühle ich gerade eigentlich?
Ja.
Neben Überforderung und Aufregung und auch Wut, habe ich so gedacht, ja, vielleicht. Also das ist so eine Form von Bevormundung, wenn so eine Staatsmacht so krass eingreift. Das ist wie, als würde man zu mir jetzt sagen, du musst jetzt diesen Mann heiraten. Ja. Und ich würde sagen, nee. Also auf einmal, also so ein ganz krasser Eingriff in einen ganz persönlichen Bereich, wo ich auf einmal keine Freiheit mehr habe. Und so eine, ich sag's mal, so eine krass patriarchale Machtausübung hat in mir hervorgerufen, dass ich echt total krass an meine Grenzen kam. Und mich hat das total mitgenommen, tatsächlich.
Ist denn, also Schauspiel ist ja, oder Theaterschauspiel ist ja oft politisch, oder will ja oft politisch sein, aber in dem Moment ist es ja dann irgendwie total spürbar, dass es das auch ankommt. Und nicht nur eigentlich bei Leuten, die im Theater sind, sondern dass es ja auch Leute betrifft, die anscheinend ihren ganzen Staat organisieren und dann vorbeikommen und irgendwie Angst haben, dieses komische Angst haben vor dem Theater, weil es da irgendwie eine Kraft drin gibt, die anscheinend
Und in der zweiten Stadt, in Nanjing, durften wir dann gar nicht mehr spielen. Wir sind aber hingereist und uns hat keiner gesagt, wir dürft da nicht spielen, sondern wir wurden da nicht ins Theater reingelassen. Die Techniker durften die Bühne nicht aufbauen. Dann gab es so komische Aussagen wie, ja, die Hebebühnen, die Hubräume der Hebebühne sind kaputt, deswegen kann man jetzt die Bühne nicht aufbauen. Meinte unser technischer Leiter, das würde ich gerne mir mal angucken, weil vielleicht kann ich es ja reparieren. Nee, das geht jetzt nicht, weil der Schlüssel zu dem Raum ist jetzt gerade weg und wir wissen nicht, wo der ist. Und es war halt ein riesiges Theater mit 2000 Plätzen oder so.
Ja.
Wo man so dachte, wollen die uns verarschen? Also
krass.
Und dann hingen wir da in Nanjing und dann spaltete sich auch so die Gruppe. Manche haben gesagt, ach, ist doch irgendwie spannend. Andere haben gesagt, ich will einfach nur noch nach Hause. Mhm. Mir ist das hier echt zu blöd.
Ja.
Und zu der Gruppe gehörte ich. Mir war es irgendwann wie zu krass. Ich dachte, ich möchte hier gerade nicht mehr sein. Ich finde, mir geht es jetzt wie zu weit. Also, und dann konnte ich auch 2 Tage früher wieder zurückfahren und war dann tatsächlich froh, wieder hier zu sein. Das hätte ich gar nicht gedacht.
Und vor allem ist es wahrscheinlich auch so, dass die Leute, die diese Lügen sich ausgedacht haben, ja gar nicht, ja auch nicht die Entscheider sind und natürlich einfach das weitergeben, weil selbst wenn sie das nicht weitergeben, dann Nachkonsequenzen gehabt hätten. Das ist ja so eine seltsame Zwickmühle, in die man ja dann kommt.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall krass, wenn man sieht, das Theater so die Gemüter erhitzt, und auch mal die also eure Seite dann betrifft und nicht nur, dass der dass die Gäste irgendwie rausgehen und sagen, oh, ich bin berührt und ich gehe raus und bin irgendwie aufgewühlt, sondern dass irgendwie einmal die andere Seite komplett zurückgeworfen wird auf, okay, krass, das ist eine Grenze, wo wir nicht weiter können, obwohl wir eigentlich in der Kunstfreiheit groß geworden sind.
Ja, genau. Aber es ist auch so absurd, weil das Medienecho, was losgelöst wurde durch die Zensur, war ja so vielfach größer, als wenn die das einfach uns hätten spielen lassen und dann hätten es halt, was weiß ich.
Das ist doch der Barbara Streisand-Effekt, oder? Heißt es nicht so? Weil die hat auch irgendwann mal irgendeinen Skandal gehabt und sie hat dann sofort Anwälte und hat es so unterdrücken wollen und damit ist es erst hochgekocht und hätte man das so ein bisschen laufen lassen, wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Aber es ist oft das Phänomen, wenn man was sehr schnell loswerden will. Mit aller Macht findet das meistens dann doch den Weg über andere Kanäle und es wird viel größer. Okay, oh Gott, da sind wir sofort tief eingestiegen.
Ja.
Das tut mir leid.
Wieso? Das ist doch spannend.
Aber es ist total spannend.
Also ich finde es spannend.
Hast du am Anfang gedacht, als du dich für Schauspielerei entschieden hast, dass sowas mal passiert? Denkt man sowas mit?
Nee.
Nee, ne?
Nicht. Nein. Außerdem habe ich mich quasi als Kleinkind für Schauspielerei entschieden.
Ja, wie alt warst du denn?
Ich weiß es nicht. Ich wollte es echt schon immer werden.
Cool.
Also entweder Sängerin oder Schauspielerin oder am liebsten beides.
Okay.
Und sowas habe ich natürlich nicht mitgedacht. Überhaupt nicht.
Wie bist du denn das dann angegangen? Du bist in Schwaben groß geworden.
Genau, ich bin in Heidenheim groß geworden, auf der Schwäbischen Alb. Mhm. Das liegt zwischen Ulm und Stuttgart, eine Kleinstadt. Und da bin ich auf die Waldorfschule gegangen. Mhm. Und habe mich da total wohl gefühlt. Für mich war das ein super Schulsystem, mhm. Weil die vielen musischen Fächer neben den natürlich klassischen Schulfächern, ja, die es auf dem Gymnasium und so weiter auch gibt, das hat mich total, glaube ich, so in meinem Selbstwert gestärkt. Mhm. Ja? Dass man nicht nur sozusagen wertvoll ist als Schülerin, wenn man gut ist in Mathe, Englisch, Französisch und Deutsch und Chemie oder so, ja, sondern dass es halt genauso toll ist, wenn man gut ist in, weiß nicht, Schmieden, Gartenbau, ja, und Eurythmie oder so. Ja. Irgendwann in der Oberstufe macht es natürlich einen Unterschied, weil dann ist klar, das geht auf den Schulabschluss zu und dann liegen sozusagen die klassischen Fächer natürlich viel mehr als diese typischen Baldi-Fächer.
Ja.
Aber sozusagen in meiner Kindheit fühlte sich das total rund für mich an, diese Abwechslung. Mhm. Und da gab es natürlich auch immer super viel Schauspiel, ne? Und da war ich einfach immer total... Da blühte ich einfach total auf.
Aber da sind ja deine Eltern schon von Grund herauf sehr offen gewesen, ja, dafür und haben, ja, das eher unterstützt und gesehen. Mhm. Hast du Geschwister?
Ich habe zwei Geschwister, zwei ältere. Mhm. Mein Bruder ist 5 Jahre älter und meine Schwester ist 10 Jahre älter.
Mhm. Ja. 5 Jahresabstände.
Ja, cool. Genau.
Ja. Und auch die waren auch auf der Waldorfschule?
Mhm.
Cool.
Wobei die später dazu gekommen sind.
Mhm.
Genau.
Ja, das ist total schön, einfach nur um zu wissen, ob es das schon immer in deiner Familie so gab oder ob es irgendwie...
Also für mich gab es das schon immer. Ich war sogar im Waldorf-Kindergarten,
cool,
weil ich die Jüngste war. Aber meine Schwester, die kam, glaube ich, erst in der 6. oder 7. Klasse auf die Waldorfschule und war vorher auf einer staatlichen, weil meine Eltern da sozusagen erst die Entscheidung gefällt haben, ach, wir geben jetzt mal unsere Kinder auf eine Waldorfschule. Und dadurch, dass sie aber 10 Jahre älter war als ich, hat sie das erst später erlebt sozusagen.
Mhm.
Und mein Bruder, meines Erachtens, das erinnere ich jetzt gar nicht genau, der war zumindest nicht im Waldorf-Kindergarten, aber der kam dann in die 1. oder 2. Klasse.
Ja,
auch, cool. Genau.
Ja, das ist nach wie vor eine große Diskussion. Auch in meiner Familie gibt es, wenn es darum geht, wie Kinder jetzt in die Schule kommen oder wie das Schulsystem ist, immer ein großes Thema.
Ja.
Und finde das auch spannend, welche Wege da einfach eingeschlagen werden und für was man sich entscheidet. Für den Waldorf-Kindergarten durchaus richtig. Ha, du greifst zu den Grünen.
Ich greife zu den... Ach so, es gibt auch Schwarze, ja.
Stimmt. Ja, was, welche, das ist nämlich auch so eine... Ach, Schwarze oder
ich
Grüne?
Ich liebe beides sehr.
Ja?
Mal so, mal so.
Ich glaube, ich bin mehr auf dieser Seite.
Kalamat. Hier. Wie heißen die nochmal?
Kalamata.
Genau.
Geil, das weiß man natürlich auch noch, wie die heißen. Und es ist überall ein Stein drin. Also das, nur falls du auf deine Zähne aufpassen willst, ist das eventuell...
Danke.
Schwierig. So.
Blups, ich will noch eine. So, jetzt. Köstlich.
Ja. Oliven war auch, habe ich sehr spät entdeckt für mich.
Ja?
Die am Anfang zu bitter. Hm. Wirklich so was man ja als Kind ja eh hat, als Kind ist, dass man die Bitterstoffe stärker schmeckt.
Mhm.
Und deswegen gibt es manchmal auch so, dass man erst Kaffee später mag und so weiter, weil es einfach der Geschmackssinn sich etwas verändert.
Mhm.
Mhm. Geil. Okay, also Waldorfschule. Und da hast du das schon gewusst, dass du das dann in die Richtung
irgendwie schon,
gehen wirst.
Ich hatte ein total tolles Erlebnis, was ich irgendwie so sehr dankbar in mir trage. Und zwar hatte ich meine ganze Schulzeit über total Angst vor meiner Französischlehrerin, Chantal Lallement. Eine Französin, wie man vom Namen her schon vermuten könnte.
Mhm.
Die war eine super Lehrerin, war aber total streng. Und ich war in Französisch einfach nicht gut. Und ich hatte, und das kam noch dazu, deswegen war ich vielleicht auch doppelt nicht gut, ich hatte unglaublich Angst vor Frau Lallement, weil die so streng war.
Mhm.
Und weil ich das Gefühl hatte, ich komme mit meinem Mätzchen bei der halt null an. Die will einfach Leistung.
Ja.
Und die Leistung habe ich nicht so richtig erbracht.
Ja.
Und irgendwann habe ich in so einem Theater Workshop irgendwie mitgemacht und da hatten wir eine Vorführung. Und das hat sie gesehen, da habe ich voll auf die Kacke gehauen, da war ich irgendwie 15 oder so. Und habe voll auf die Kacke gehauen und war so ganz in meinem Element und total happy.
Mhm.
Und danach hat sie zu mir gesagt, okay, Französisch können Sie nicht, aber Sie werden bestimmt Schauspielerin.
Ah, cool.
Und das fand ich so großzügig von ihr,
und
so toll, dass sie sozusagen von ihrem eigenen Fach abstrahieren kann.
Ja.
Also, dass sie nicht denkt, ja, die Eva, die ist halt die scheiß Schülerin, weil sie in meinem Fach schlecht ist, sondern sie denkt, okay, Französisch kann sie nicht, aber was anderes kann sie total gut.
Schön.
Und das fand ich so toll von der. Das hab ich ja auch irgendwann mal später nach dem Abi, da hatten wir irgendwie, ich weiß nicht, 5- oder 10-jähriges Abi-Treffen. Da habe ich ihr das mal gesagt, da hat sie sich total gefreut.
Ja,
das hatte sie auch gar nicht mehr in Erinnerung. Aber
das finde ich auch so krass. Das passiert so oft, dass man hat selber so entscheidende Momente von Lehrern und man trifft die irgendwann wieder und erzählt ihnen das. Und das ist gar nicht präsent, weil die sind ja immer noch im Schulalltag, haben neue Kinder müssen.
Unglaublich andere, viele Kinder, viele Schüler, ne? Genau.
Krass. Und für einen selbst ist das so bedeutend gewesen, weil das irgendwie in dem Moment genau das Richtige war, was man hören wollte.
Ja.
Ja, ja, sehr schön.
Das fand ich so toll.
Mhm.
Wo ich gedacht habe, okay, die sieht mich halt doch. Die sieht mich. Also, das war irgendwie total toll als Erfahrung.
Schön. Und nach Berlin bist du wolltest dich doch erst bewerben woanders, ne?
Nee, ich wollte immer nach Berlin, weil mein Großvater kommt aus Berlin.
Man darf nie glauben, was im Internet steht.
Wieso, was steht da denn?
Nein, ich habe nur irgendwo, dass auch Bochum im Rennen war.
Ach so,
und
ich war in Bochum.
Ah ja.
Ich war in Bochum ein Jahr nach dem Abi. Direkt nach dem Abi bin ich für ein Jahr nach Bochum zu einem ganz tollen Theaterprojekt gegangen. Das heißt Theater Total, das gibt es immer noch.
Okay.
Und das ist quasi wie ein Jugendclub am Theater, nur halt für junge Erwachsene, nicht mehr für Schüler.
Ja, cool.
Für Leute, die schon einen Schulabschluss haben.
Ja.
Und die sich irgendwie orientieren wollen, die eine Affinität zum Theater haben und rauskriegen wollen, Mensch, was ist denn das? Und da kristallisiert sich dann schnell raus, da ist man so eine Gruppe von 25, 30 Leuten, da kristallisiert sich dann schnell raus, wer kann denn was am besten? Manche, ist klar, die spielen am liebsten und können es auch am besten. Manche können vielleicht beleuchten. Also in meiner Gruppe gab es eine, die wollte dann immer aufs Gerüst hoch und die Scheinwerfer hängen. Und was macht die jetzt? Die ist Lichtmeisterin in Hamburg, ne? Also so.
Ja, cool. Das heißt, in diesem Projekt muss man alles mal auch durchleben, was man so...
Muss man nicht, kann man aber.
Ah ja, cool.
Oder manche, da musste man eine Tour organisieren, dafür brauchte man Sponsoren, ne? Da musste man dann bei der Sparkasse Bochum anrufen und sagen, würden Sie uns einen LKW sponsern oder so, ja? Und diese Gespräche musste man auch führen können und führen lernen und so. Und manche konnten das total gut. Und so splittete sich das dann so auf, wer kann was gut? Und die Stärken der einzelnen Leute wurden so, bestärkt halt. Und da habe ich überhaupt erst gehört, dass es auch so Schauspielschulen gibt. Das wusste ich vorher gar nicht.
Ja, ja.
Und dass es einen Unterschied gibt zwischen staatlichen und privaten und wo der Unterschied liegt. Und dass es ziemlich schwer ist, auf eine staatliche zu kommen. Und dass es aber viele gibt, die es ganz oft probieren und die dann so rumreisen von Schule zu Schule, wie das halt so ist. Ne? Und das habe ich in Bochum erst gecheckt.
Cool.
Und dann bin ich von Bochum nach Berlin gezogen, 2001? Genau, 2000 habe ich Abi gemacht, 2001 bin ich nach Berlin gezogen, von Bochum genau, und habe dann von hier aus vorgesprochen an Schauspielschulen. Und dann hat es halt auch hier geklappt an der UdK.
Schön.
Und dann habe ich an der UdK Schauspiel studiert. Ja.
Hat das sofort geklappt?
An der UdK? Mhm. Ja, da hat es gleich geklappt, aber an anderen Schulen, also ich habe an 6 Schulen vorgesprochen. Ja.
Cool. Ja, es ist, Schauspielerei ist echt ein, ich finde es immer einen spannenden Wunsch, wenn man das hört, weil ich finde, der wird auch immer so ambivalent aufgenommen, wenn man das Leuten erzählt, dass man das werden will. Entweder ist man so ein bisschen ein Träumer, du willst sowas werden, oder es kommt sofort dieses brotlose Kunst-Ding und so. Mhm. Du wusstest auch schon immer bei dir, dass du zum Theater willst, oder dachtest du, ich meine, du hast ja auch einen Film mitgespielt und du hast vor 2 Tagen jetzt den Deutschen Hörbuchpreis bekommen. Glückwunsch, wie geil das ist.
Danke.
Das heißt jetzt auch Mikrofonarbeit.
Mhm.
Ausgezeichnet.
Ja.
Total toll.
Ja.
Das heißt, du deckst ja schon auch sehr viel jetzt ab, aber angefangen hat es beim Theater und ist auch da das Herz noch am höchsten und am stärksten, oder würdest du sagen, nee, Schauspielerei ist eigentlich das Medium, egal wie es transportiert wird?
Ja, das würde ich, glaube ich, gerade sagen. Natürlich gibt es totale Unterschiede. Aber ich habe total Lust auf die Unterschiede. Mhm. Ich merke, ich möchte nicht nur Theater spielen. Ich möchte aber auch nicht darauf verzichten.
Ja.
Aber ich bin gerade in so einer Lebensphase, wo ich gern mich breit fächern möchte und ausprobieren möchte, was geht, wie viel, wo sozusagen, in welchem Bereich. Und das ist auch der Grund, warum ich eben gekündigt habe an der Schaubühne. Nach 13 Jahren, auch einer ganz schön langen Zeit.
Ach, ja.
Aber ich werde da ja zum Glück auch noch weiterspielen als Gast und so. Also ich bin da ja nicht weg und spiele meine Vorstellungen weiter. Und da freue ich mich auch total drauf. Aber ich habe einfach total Lust, eben in diese anderen Bereiche, die mir zur Verfügung stehen, noch mehr eintauchen zu können.
Das kann ich auch total verstehen. Ich hatte ja auch mit dem Gedanken gespielt, mich für Schauspiel zu bewerben.
Ach ja?
Und war auch ganz kurz davor. Ich hatte einen großen Plan in meinem Zimmer hängen, wann die Anmeldefristen für welche Stadt waren und wie man wo hinkommt und so. Über Umwege hat sich dann ergeben, dass ich erstmal studiert habe, Medienwissenschaft.
Mhm.
Und ich wusste aber da schon, ich habe vorher auch bei so einem Theaterprojekt du kennst das Theater Junge Generation in Dresden?
Ich habe davon schon öfter gehört.
Die sind total toll, weil die explizit für Kinder eigentlich inszenieren und für Jugendliche und da ganz tolle Stoffe immer hatten. Und die hatten eine Theaterakademie, wo man auch hingehen konnte.
Mhm.
Und da war ich 2 Jahre und habe schon so gemerkt, dass das irgendwie was ist, was mich begeistert. Mhm. Und wusste aber auch schon immer, dass es nicht Theater sein soll. Dann.
Ach ja.
Also ich habe sofort gemerkt, dass mir das Bühnenerlebnis ein Stück zu artifiziell war für das, was ich toll finde.
Mhm.
Und ich weiß gar nicht warum, das war einfach nur ein Gefühl. Und ich hätte aber voll Bock gehabt auf diese Ausbildung und dann aber mit dem Wissen Kameraspiel. Ich habe auch sofort ein Hörspiel, weil ich ja seit ganz, ganz klein immer Hörspiele höre, war für mich auch dann klar, wenn, dann könnte es auch in diese Richtung gehen. Und deswegen kann ich total verstehen, dass in einem irgendwie der Drang ist, wenn man schauspielen kann, das aber auch auf jeglichem Tableau zu nutzen, was sich da vor einem ergibt.
Ich hab darauf so Bock.
Ja.
Aber wenn du sagst Hörspiel, das finde ich, das fällt mir jetzt gerade ein, an irgendeinem Kindergeburtstag, ich weiß nicht, da war ich 12 oder so, da habe ich mir gewünscht, ein Live-Hörspiel, also an meinem Geburtstag mit allen Kindern, die ich so eingeladen hatte, ein Hörspiel zu machen.
Mhm.
Und ich hatte mir irgendein Theaterstück ausgesucht, ich weiß echt nicht mehr welches. Keine Ahnung. Und mein Vater war voll süß. Der hat mir tatsächlich zum Geburtstag so ein Raummikro geschenkt.
Ach, krass.
Ich glaube, auch ein ganz gutes eigentlich. Mhm. Und dann habe ich das in unserem Keller aufgehängt, von der Decke gehängt. Und alle Kinder so rumdrapiert und dann so verteilte Rollen.
Ja.
Und dann hat das einfach gelesen quasi.
Cool.
Und das Spannende war aber, dass ich glaube, ich fand es am tollsten. Und alle anderen Kinder fanden es so ein bisschen öde. So, okay, wir sollen jetzt hier sitzen und lesen. Na toll, ja, ich will Chips fressen und was weiß ich, irgendwas machen. Ja, ich hatte das Gefühl, die meisten fanden es so ein bisschen öde. Aber das fällt mir jetzt gerade ein, dass ich damals das irgendwie schon wollte.
Ich finde es irgendwie so schön, wenn man das so zeitig schon weiß. Vor allem ich ziehe das jetzt durch, mit vollem Mund zu reden. Ist mir auch scheißegal. dieses Wissen, dass man das irgendwie machen möchte. Ich wusste ganz lang Schauspielerei oder Koch.
Mhm.
Kochausbildung war mir dann so anstrengend. Also weil auch alle, die ich so kannte, dem Gebiet auch so gesagt haben, du gibst tendenziell dein Leben auf.
Mhm.
Gut, bei der Schauspielerei irgendwie ja auch.
Mhm.
Und das, was ich jetzt mache, grenzt ja auch an sowas. Aber es ist ja, wie ist denn das für dich? Jetzt hast du das, was du immer wolltest. Und es nimmt doch viel Raum ein in deinem Leben, oder?
Ja.
Sowas?
Ja.
Ist das aber eigentlich was Schönes und man dieses für die Kunst leben, ja oder nein? Gott, große Gedanken mehr. Ich habe gerade einen Podcast mit Lars Eidinger, deinem Kollegen da an der Schaubühne, gehört, der ja auch irgendwo in diesem, oft in diesem Zwischending ist.
Ja.
Wie viel privat, was ist öffentlich, was ist Kunst und für die Kunst leben? Oder gibt es irgendwann auch einen Cut für dich, wo du sagst, nee, Kunst ist für mich ein Beruf und der hört halt auch zu einer gewissen Zeit einfach auf. Wie ist denn das für dich, dein Verhältnis zu deinem Job eigentlich?
Also ich glaube, ohne den Job könnte ich irgendwie nicht. Der macht mich schon sehr aus und ich liebe den auch. Also immer, wenn ich neue Projekte auf den Tisch bekomme, egal was es ist, ein Hörspiel, ein Hörbuch, ein Drehbuch, ein Theaterstück, was weiß ich, dann wird mein Herz so hochfrequent. Weißt du, dann denke ich so, oh, geil.
Was sehr körperliches.
Okay. Ja, total. Also das gehört schon sehr bei mir dazu. Und ich merke aber auch, dass ich einen Hang habe, mich dann zu sehr um mich selbst zu drehen. Mhm. Und ich glaube, das liegt nicht nur an mir, das liegt, glaube ich, auch an der Struktur, die im Moment auch das Theater mir noch vorgibt, dass es so zeitintensiv ist, dass ich deswegen auch einfach viele private Anliegen hinten anstellen muss, obwohl ich es eigentlich nicht will.
Ja.
Ja, also Geburtstage, aber auch bis hin zu Beerdigungen, Trauerfeiern, Hochzeiten, die ich einfach verpasse, obwohl ich gerne hin würde.
Ja.
Aber es gibt auch die Tendenz bei mir, dass wenn ich mich zu sehr mit mir selbst beschäftige, dass ich dann merke, mir fehlt auch was.
Hm.
Und Gott sei Dank habe ich ein privates Umfeld, was das mir auch spiegelt. Was dann sagt, Eva, guck mal nach draußen.
Ja. Ja.
Und das versuche ich zu üben, ja, dass ich nicht mich ständig um mich selber kreise. Mhm. Ja, weil ich glaube, die Gefahr besteht manchmal bei uns Schauspielerinnen und Schauspielern. Mhm. Bestimmt gibt es das natürlich auch in anderen Berufen, die so zeitintensiv sind, siehe Koch oder was weiß ich.
Köcher haben das aber ich auf merke, jeden Fall auch.
Also wenn du fragst nach dieser Gratwanderung, ja, das ist für mich eine Gratwanderung. Mhm. Ich finde es total wichtig, manchmal abzuschalten, in Urlaub zu fahren, das Handy auszumachen und wirklich mich mit gänzlich anderen Dingen zu beschäftigen. Und ich finde es zum Beispiel auch voll schön, ich habe vor eineinhalb Jahren angefangen, mal zu unterrichten an der HFF in Potsdam.
Ja.
Und es war für mich eine unglaublich schöne Erfahrung, die mich ganz arg beglückt hat, wo ich gemerkt habe, aha, ich kann inzwischen abgeben
und
weitergeben. Und dann bin ich fast mehr wie so ein Medium oder so, ja. Ich greife auf meine Erfahrungswerte zurück, die ich machen durfte und gebe die jetzt halt weiter. Und ich gucke im Außen und ich gucke nicht bei mir sozusagen. Wobei Schauspielerei ja auch immer was mit dem Außen zu tun hat. Man muss ja immer gucken, wo ist gerade meine Partnerin, also meine Spielpartnerin, mein Spielpartner.
Ja.
Natürlich muss ich auch im Außen sein, aber... Genau, mir ist es total wichtig, mich immer wieder von mir selbst zu lösen, damit ich mich auch weiterentwickle. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich gekündigt habe, weil ich gemerkt habe, ich trete sonst zu sehr auf der Stelle.
Ja.
Also auch so großartig wie dieses Rumtouren und das Reisen ist, wenn man das jahrelang macht, und ich mache das jetzt 8 Jahre oder 9 oder so, dann war das für mich irgendwann wie eine Wiederholung.
Ja.
Und da denkt man so, ach, jetzt wieder Frankreich, ach, wieder Paris, zum 5. Mal, toll. Ja?
Ja.
Aber irgendwann denke ich so, wo entwickle ich mich jetzt eigentlich weiter? Mhm. Ja?
Klar.
Genau.
Dann schließe ich doch direkt was an, was glaube ich, damit viel zu tun hat. Wie kommst du denn an deine, auf einmal lasse ich dich die ganze Zeit so viel reden und du kommst nicht mehr zum Essen. Tut mir leid.
Ich habe gerade ein paar Träubchen.
Wie kommst du denn an deine Figuren so ran? Ich glaube, das ist gerade thematisch nur sehr nah. Also wie bereitest du denn die so vor? Wie kommst du denn da so hin? Und auch in diesem, weil ich glaube, das hat damit zu tun, wie grenzt du die denn von dir ab? Oder nimmst du ganz viel von dir mit in die Figur mit rein? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege, dahin zu kommen. Beispielsweise die Mary, die wir zusammen gemacht haben. Mary, die erste. Das ist ja ganz toll zu merken, wie einfach... Ich habe auch dein Hörbuch da reingehört, was für den du den Preis bekommen hast. Und so wie, du bist ja auch vor dem Mikro so sehr facettenreich und das kann ich mir nur vorstellen, dass es funktioniert, indem du eine ganz klare Vision davon hast, wie du das dir baust.
Ich muss gerade überlegen.
Wir können das auch einfach skippen und machen noch was
Lesen,
anderes. Ne?
Beim Lesen ist es nochmal was anderes.
Hm.
Ja, ich versuche schon immer, möglichst tief in der Figur anzudocken. Also ich versuche mich immer zu fragen... Und das mache ich, glaube ich, so instinktiv. Wo sind die tiefliegendsten, wichtigsten Themen? Also was weiß ich, bei der Mary ist es mit Sicherheit auch ein Kontrollthema. Es wird ständig über sie Kontrolle ausgeübt. Ja? Sie darf nicht sich so entfalten, wie sie es möchte. Irgendwann darf sie es dann. Aber dann muss sie auch Kontrolle ausüben. Also Macht muss man ja auch erstmal aushalten. Macht muss man ja erstmal leisten können, auszuüben, sozusagen. Was bedeutet denn das eigentlich? Mit was für Ängsten ist das verbunden, wenn man auf einmal sich so behaupten muss? Oder was heißt denn das, wenn man im Selbstwert in der Selbstentfaltung jetzt bei Mary die ganze Zeit eingeschränkt wird und darum aber kämpft, dass man sagt, mir steht das aber zu. Und ich weiß, ich kann das. Und irgendwann darf sie es dann, okay, und wie mache ich es jetzt? Ja. Also, was habe ich denn hier jetzt für einen Schatz? Was trage ich denn jetzt in den Händen und wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Oder so. Also, ich versuche mir schon immer so sehr, sehr tiefe Fragen zu stellen. Durchaus auch existenzielle, weil ich glaube, dass uns das irgendwie dann auch ausmacht.
Aber kommst du an diese Sachen ran oder an die Antworten dazu, indem du in deinem eigenen Erfahrungsschatz wühlst und sagst, wie habe ich mich mal da und da gefühlt? Oder kommst du über abstraktere Ebenen als über die Fragestellung alleine ran, dass du halt irgendwie dir eher imaginierst, wie das und das ist oder wie?
Beides. Also ich gebe mit Sicherheit auch instinktiv sehr von mir aus, aber ich beobachte auch viel. Ja. Es gibt ja so viele Charaktere, wie es Menschen gibt. Und, und irgendwie gibt es da ja wirklich viel zu beobachten. Wie gehen Leute mit Herausforderungen um oder mit Ängsten um? Wie können sich Ängste äußern? Ängste können sich ja durch Gewaltexzesse äußern oder durch Anpassung oder durch devotes Verhalten oder was weiß ich. Ne? Also was versteckt sich? Was sind so Primäremotionen? Wo verstecken die sich? Hinter was für Verhaltensmustern können die liegen? Und das macht mir total Spaß. Also ich glaube, ich interessiere mich auch sehr für Psychologie. Meine Freundin ist auch Psychologin. Und da, ich habe da auf jeden Fall auch eine Affinität dazu. Cool. Ich finde das total super spannend. Ja.
Bei der Mary übrigens, wir hatten jetzt gerade die Geräusche aufgenommen. Das hat sie ja vorhin erzählt, dass wir gerade die Fotos gemacht haben. Und der Foley-Artist, der da war, hat auch die eine Stelle gehört, in dem Moment, wo sie zum ersten Mal fast Königin wird. Ja. Da kommt der Typ von dem Kronrat und sagt ihr, wir sind eingeknickt, die Gegenkandidatin gibt es nicht mehr, wir unterstützen jetzt dich.
Ja.
Und sie fährt ihm permanent in das Wort und immer so drüber. Und danach meinte er so, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob die Mary wirklich dann jetzt aber auch eine gute Wahl ist. Und ich fand es aber so klug, weil ich so dachte, genau das ist es ja, aber jetzt ist auf einmal jemand da und ist auf einmal so vollkommen, weiß jetzt, das habe ich jetzt mein ganzes Leben lang gewollt und macht es ein bisschen zu viel. Und danach fährt sie auch wieder ein Stück runter und wird herrschaftlicher und wird ruhiger. Aber ich fand es so cool, dass er es einfach so aus der Kalten heraus gesagt hat. Und ich weiß noch, dass wir über sowas halt auch geredet haben zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau.
Ja, ist echt schön.
Ja, weil ohne so Struggle wäre es ja auch langweilig, ne?
Ja.
Also, genau. Man ist ja als Mensch nicht immer so, ach, jetzt kommt eine Verantwortung und die meister ich. Ach, jetzt kommt ein Unglücksfall und ich trauere. Ja. Ach, jetzt kommt ein freudiges Ereignis und ich freue mich. So läuft es ja nicht im Leben. So ist es ja oft überhaupt nicht. Mhm. Ja, sondern es ist so vielschichtiger, so diffiziler auch. Es gibt so viel Verunsicherung in jedwede Richtung. Und ich glaube, das interessiert mich. Weil das, was mit Entwicklung zu tun hat, also dass man noch nicht fertig ist, ich werde Königin, ich bin Königin, sondern wie werde ich denn Königin? Ja. Ne, dass es ein Prozess bleibt.
Vor allem in der Zeit auch noch. Das kommt ja noch dann erschwerend hinzu als erste Königin Englands. Aber ich habe ein Video gesehen von dir auf Vimeo, Jenna.
Ah, ja, die Jenna.
Oh, Jenna.
Ja, Jenna. Ja.
Und da gab es nur einen Satz daraus und da wollte ich wissen, ob das stimmt. Da hast du gesagt, dass deine braunen Haare, die haben dir schon einige Rollen verhindert. Stimmt das oder war das einfach Improvisation und Blödsinn? Ich fand das einfach, weil ich das natürlich so oft ist Optik so wichtig auf der Bühne und im Schauspiel. Und
du, also mir wurde es tatsächlich einmal wurde es mir auf jeden Fall gesagt in einem Castingprozess. Wir haben uns jetzt doch für die Blonde entschieden, weil das passt jetzt besser.
Wirklich?
Ja.
Oh Gott.
Aber ich habe es tatsächlich schon sozusagen auf ein bisschen abstrakterer Ebene so von Dritten sozusagen schon öfter gehört. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber das, was weiß ich, so klassische Filme, Unterhaltungsformate, ZDF oder so, dass die sehr gern Protagonistinnen mit blonden Frauen besetzen, weil es immer noch dieses Klischee wohl gibt von, das sind sozusagen die Sympathieträgerinnen und die Brünetten sind dann eher so die Damen am Rand, die vielleicht auch was im Schilde führen oder was weiß ich. Also
verruchte
da wird Figuren, vielleicht auch das so ein bisschen rassisch, sag ich mal. Weißt du? Also da wird dann sozusagen auch, weißt du, da wird dann so krass mit Stereotypen gearbeitet, dass man so mit den Ohren schlagert. Aber ich glaube, da bricht ja auch gerade unglaublich viel auf.
Das stimmt.
Ja.
Aber das, ich finde das nur so abgefahren, dass das einfach tatsächlich so...
ich darf mal den Käse aufmachen.
Mach ja. alles auf. Da
Gruyère. Und mit dem liebäugel ich schon die ganze Zeit.
Ja, bitte, bitte, bitte.
Oh Gott.
Köstlich. Das ist abgefahren. Das ist ja übrigens auch das Schöne bei, bei allem, was nur mit Ton zu tun hat.
Ja.
Man sieht die Leute halt einfach nicht. Man kann das halt ja. einfach sich so imaginieren.
Und das liebe ich so sehr.
Ja.
Dass es nur übers Hören geht. Ja. Das ist, für mich ist es wirklich, hat es wirklich ein musikalisches Element. Ja. Weil ich vorhin meinte, ich wollte auch immer Musikerin ja. werden. Und für mich ist das eigentlich, für mich ist das wie so ein amorphes Element, also sprechen, zwischen Schauspiel und Musik wabert es immer so hin und her. Mhm. Für mich gibt es da gar keine Grenze, weil es ja nur übers Hören geht. Mhm. Und das ist ja bei der Musik auch so. Ist ja scheißegal, wie ich aussehe. Ja. Es geht ja nur darum, die Leute zu erreichen übers Ohr. Und das finde ich so toll, das finde ich so wunderschön.
Und so besetze ich ja übrigens auch, beziehungsweise, also was heißt nur ich überhaupt nicht, den machen ja ganz viele Leute so.
Ach, Haarfarbe spielt keine Rolle
nein,
bei dir.
Auf gar keinen Fall. Aber das Lustige ist, wenn man es einmal doch ein Bild dazu anschaut, wie schwer ja. das ist, sich davon zu lösen.
Ja.
Und deswegen, wir haben das ja auch bei dir gemacht, dass wir auch mal Stimmproben einfach so aufnehmen. Ohne Rolle, ohne das Alter zu nennen. Einfach mal nur, dass man die Stimmfarbe so ein bisschen ja. mitbekommt. Warum? Weil man sich dann am besten, also weil man dann am wenigsten vorgibt und am meisten das Gehirn angeht. Mhm. Wenn man schon eine Rolle oder eine Sprachprobe hat mit einer Rolle, dann ist man ja schon in einer Rolle. Mhm. Und ich finde das einfach schön, dass halt, ich weiß nicht, ob du Detlef Bierstedts Äußerliches kennst. Das ist der Sprecher von George Clooney. Das ist praktisch ein sehr anderer Mensch. Mhm. Und stimmlich ist es aber total abgefahren, dass er zu ihm passt. Mhm. Und niemals würde er praktisch in einem deutschen Film eine adäquate Rolle spielen, wahrscheinlich, weil er einfach darauf nicht besetzt werden würde. Mhm. Das ist so das Abgefahrene, dass man einfach, sobald das Optische verschwindet, auf einmal Querverbindungen da sind. Nana Spier ist auch, meinte auch, sie war halt nie die Julia irgendwie auf der Bühne oder so, aber halt im Synchron. Mhm. Und so, genau. Und das ist halt das Coole, dass man halt irgendwie auch in Gegenden vorstoßen kann. Mhm. Ich meine, du hast jetzt die Möglichkeit, nach China und nach Australien zu reisen, aber im Hörspiel ist es halt so, gut, dann sind wir halt in diesem Studio, aber wir entscheiden halt danach, ob wir in Afghanistan sind oder ob wir in London sind oder ob wir im Mittelalter sind.
Ja, ja.
Und das ist irgendwie so cool, weil es auch, das passiert alles an dem gleichen Ort. Das ist irgendwie so schön.
Das ist wunderschön, ja, finde ich auch.
Und da habe ich sinnloserweise ein Plädoyer fürs Hörspiel gemacht, weil ich es einfach so schön finde.
Ja, es ist auch toll. Es ist einfach toll.
Ja.
Ich habe als Kind auch so gerne Platten gehört. Meine Mutter hat mal für eine Weile im Marbacher Literaturarchiv gearbeitet, in der Tonabteilung. Mhm. Und dann hat die immer so Plattenschmankerl mit nach Hause gebracht, sage ich mal. Wobei ich im Nachhinein denke, wahrscheinlich waren es die Klassiker der 80er Jahre so oder 70er Jahre. Aber ja, also ich habe es auch echt geliebt, diese ganzen tollen Hörspiele zu hören.
Ich muss ja meinen Freund auch umerziehen, dass ich abends auch immer was anhöre. Ich habe das schon immer gemacht. Ja, ich bin als Kind eingeschlafen mit Kassetten. Mhm. Und als ich dann ins Studium gekommen bin, habe ich das einfach mit dem Handy ja auch so weitergemacht. Habe mir dann immer Sachen einfach angehört. Mhm. Und auch in der Beziehung war mir das dann irgendwie total klar, dass ich Sachen weiter anhöre. Und für ihn war das halt komplett neu.
Kannst du mal bitte dein Handy ausmachen?
Ja, wirklich so.
Nein.
Ich so, nee, das dauert jetzt 15 Minuten, dann geht der Timer an und dann ist vorbei. So, dann ist gut. Und ich bin nach 2 Minuten eingeschlafen und er hat dann immer die 15 Minuten mitbekommen. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass er ab und zu dann fragt, sag mal, was hören wir uns heute Abend eigentlich an? Das ist die richtige Frage. Aber mittlerweile sind es eher so Podcasts, irgendwie so Nachrichten und so, die ich mir dann
ja.
einen Schlaf mitnehme. Wie ist denn für dich, apropos Nachrichten, wie ist denn für dich dieses Spiel von draußen in der Welt passiert ganz viel, so viel ist in Bewegung und du stehst auf der Bühne und spielst dein Stück. Gibt es da für dich irgendwie was, was du entweder damit reinnimmst oder dass du sagst, ich schaffe hier bewusst einen Raum für Leute, dass sie gerade etwas vergessen können? Oder sagst du, erst recht nicht, die Leute kommen hierher, damit sie das bewusst gemacht bekommen, was da draußen passiert? Also wie, gibt es da für dich eigentlich einen Zusammenhang von Theater und echtem Leben? Oder ist das für dich eigentlich ein extraterritorialer Raum? der so davon abgekoppelt
also
ist.
Also es kommt ein bisschen aufs Genre an.
Ja.
Aber ich finde, man guckt ja immer durch die Augen, wie soll ich sagen, man ist ja immer Zeitgenosse. Mhm. Und zwar genau in der Zeit, in der man gerade lebt. Und so wird ja auch Theater rezipiert. Mhm. Also ich merke schon, dass sich das Gucken verändert, so wie sich die Welt auch verändert. Ja. Also man nimmt das Stück Richard III, glaube ich, jetzt anders wahr, wo es um Tyrannen geht oder so, als noch vor 4 Jahren. Mhm. Man nimmt aber auch ein Stück wie Ungeduld des Herzens, eins meiner Lieblingsstücke, von Stefan Zweig, mit Sicherheit auch anders wahr. Da geht es um Mitgefühl. Mhm. Das finde ich auch super wichtig, so als Statement zum Beispiel, gerade in dieser heutigen Zeit. Ne? Und sozusagen dieser Verweigerung von Mitgefühl, die gerade so durch die Welt stapft mit großen Stiefeln, was entgegenzusetzen. Und ich habe das Gefühl, dass das die Leute extrem berührt. Mhm. Dann gibt es aber auch ein Stück Die Dämonen von Lars Nouren, was ich auch sehr, sehr gern spiele. Ein 4-Personen-Stück, da geht es einfach nur darum, dass sich 2 Paare innerhalb der Partnerschaft und sozusagen auch wie das jeweils andere Paar einfach zerfleischen so oder dass die ganzen Abgründe, die Beziehungsabgründe so aufs Tablett kommen. Und da könnte man sagen, okay, das hat jetzt nicht so einen politischen Anspruch, aber auch das nimmt man glaube ich auch nach der MeToo-Debatte und so weiter auch, glaube ich, nochmal anders war. Ja, wie verhalten sich denn die Typen? Wie verhalten sich denn aber auch die Frauen? Wie versucht man sich denn gegenseitig zu erniedrigen? Welche Waffen werden denn jetzt ausgepackt? Also ich glaube fast, man kommt da gar nicht drum rum. Außer vielleicht, man würde jetzt einfach in so einer Haut-drauf-Komödie mit Clip-Clap und Mister spielen, was ja auch wunderschön sein kann.
Total.
Nur spiele ich das gerade nicht.
Ja. Und denkst du, dass man mit dem, ich hoffe, die Fragen klingen gar nicht so böse, weil mich interessiert es tatsächlich, denkst du oder hast du das Gefühl, dass durch das Theater viele Leute erreicht werden? Oder kann man, vielleicht ist die Frage viel mehr in meinem Kopf, kann man denn mit unserer Kunst, sei es nun eben Hörspiel oder Theater, können wir was verändern? Oder denkst, also weil ich...
Das ist ja die alte Frage.
Ja, natürlich.
Ne? Die schwierige Frage, die nie aufhört.
Und irgendwie, weil...
Ich würde sagen, ja und nein.
Ja, du bist ja richtig.
Tatsächlich, ja und
besser
nein.
Besser als eine klare Antwort, ja.
Bei manchen nicht, bei anderen halt schon.
Ja, okay.
Also ich glaube, manche gehen raus und sagen, krass, sowas habe ich noch nie, darüber habe ich irgendwie noch nie nachgedacht. Das hat irgendwas in mir aufgerüttelt. Mhm. Oder da habe ich was verstanden oder da habe ich jetzt einen neuen Gedanken entwickelt. Das war mir gar nicht so klar, wie krass. Mhm. Und andere sagen, ich habe es einfach rezipiert und es hat mir gefallen oder es hat mir auch nicht gefallen, Punkt.
Ja, tschüss.
Mhm. Und dann gibt's, steht halt kein Entwicklungsprozess. Ich weiß nicht, ich glaube, Theater kann jetzt nicht die Welt mega verändern. Mhm. Aber es kann so ein bisschen aufrütteln oder es kann sozusagen Strukturen, die schon rissig sind, noch ein bisschen rissiger machen vielleicht. Ne? Wie wenn sozusagen so Keramik gebrochen ist oder irgendeine Struktur gebrochen ist und jetzt rüttelt man da so zart dran. So und dann könnte das noch mal so ein bisschen mehr sich aufreißen. Ja. Aber also wahrscheinlich würde man die Kraft der theatralen Kunst, sage ich jetzt mal, auch im Film, im Fernsehen, im Hörspiel, im Hörbuch, im Theater, erst merken, wenn sie gar nicht mehr bestünde.
Ja, wenn sie weg ist.
Dann würde man denken, oh, da fehlt doch was.
Erreicht ihr denn eigentlich viele, also ich bin ab und zu mal in der Schaubühne und erlebe das Publikum durchaus divers, das ist schon so, oder? Oder ist man doch eher... Ja. In dem gebildeten, wohlhabenden Publikum.
Ja, tendenziell denke ich ja. Das ist aber, glaube ich, Theater meistens.
Ja.
Aber es kommt sehr aufs Stück an. Es gibt Stücke, da habe ich das Gefühl, da gehen eher ältere Menschen rein.
Okay.
Ein bisschen vielleicht auch wohlständigere, ich weiß nicht. Und dann gibt es Stücke, die sind wirklich extrem gemischt. Oder gehen mehr junge Leute rein. Mhm. Also es kommt ein bisschen auch auf die Thematik an.
Sag mal, wenn du jetzt keine Geldsorgen mehr hättest, du wachst auf und kriegst einen Brief, Kontoauszug und da ist auf einmal so, sind da so 5 Nullen mehr hinten dran. Mhm. Und du sagst, oh, das ist ja nett. So, wie gestaltest du deinen Tag? Also, beziehungsweise nicht nur deinen Tag, sondern wie gestaltest du jetzt dein Leben? Was passiert denn dann?
Boah, ist das eine interessante Frage.
Du kannst auch ein bisschen drüber nachdenken. Wir reden auch noch über was anderes. Ich komme noch mal drauf zurück.
Weil mein erster Gedanke war, ich glaube, ich würde gar nicht so viel ändern. Mhm. Weil ich habe jetzt viel Veränderung auf den Weg gebracht. Ja. Durch sozusagen auch die Veränderung, was die Schaubühne betrifft. Mhm. Ne? Dann dadurch, dass ich da zwar weiterspiele, aber mehr Selbstbestimmung habe, dann auch erstmal als freie Schauspielerin. Und das heißt, ich bin ja eh im Moment in so einem, ich habe das Gefühl, in so einem offenen Raum. Mhm. Ich habe gerade das Gefühl, ich gucke nach vorne und weiß nicht, was kommt. Mhm. Und ich erlebe so eine Weite und freue mich auf das, was kommt.
Cool.
Und wenn ich jetzt super viel Geld hätte, würde ich es, glaube ich, genauso machen, nur um realistisch zu bleiben. Wahrscheinlich würde es auch ganz schön stressen, so viel Geld zu haben.
Ja.
Weil dann müsste man sich überlegen, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt damit? Ja. Das liest man doch immer wieder über Leute, die auf einmal so super viel Geld bekommen. Mhm. Das macht nämlich erst Spaß, wenn man weiß, wie man damit umgeht, glaube ich. Mhm. Also würde es wahrscheinlich erstmal total viel Arbeit bedeuten, sich erst damit auseinanderzusetzen. Wie lege ich das an? Was kaufe ich mir jetzt was? Ja. Was spende ich? Wem schenke ich was? Ja, also, ja.
Ich wüsste, dass ich mir halt bei Essen keine Gedanken mehr machen würde.
Bei Essen?
Essen. Essen ist mir so wichtig, dass ich...
Ja.
Ich mache mir jetzt schon nicht große Gedanken beim Essen, weil ich das finde, dass das etwas, also wenn es mein Wohlbefinden etwas Gutes tut, dann ist das irgendwie gutes Essen vor einem zu haben. Ich koche deswegen auch sehr gern. Wie ist das eigentlich bei dir? Kochst du gern viel?
Ja.
Du kommst
wahrscheinlich, ich koche gerne. Ja. Wenn ich dazu komme, also wenn ich mal so ein bisschen mehr Zeit habe, dann liebe ich es zu kochen und auch neue Sachen auszuprobieren.
Was denn so? Ich wollte jetzt einfach mal alles hier aufs Sofa.
Ja.
Sich zu strecken.
Ich weiß nicht, alles Mögliche. Also, keine Ahnung, Suppen, Hauptgerichte, Nachtische, also so, was man halt so kocht.
Aber vegetarisch, oder? Du hast alles vegetarisch, du hast ja auch...
Ja, ich bin irgendwie Vegetarierin geworden, ohne es zu merken.
Ja, cool.
Das war wirklich so. Ich glaube, es hat was mit meinem Hund zu tun. Mein Hund ist jetzt nicht Vegetarier, aber ich habe mehr Mitgefühl für Tiere entwickelt.
Aha.
Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich, wenn man sich so ein bisschen mit Massentierhaltung und so beschäftigt und das meiste Fleisch oder der meiste Fisch kommt ja auch aus daher. Und wenn man sich ein bisschen mit Säugetieren oder so beschäftigt, dann weiß man ja, dass die das gleiche Schmerzempfinden haben wie wir Menschen.
Ja.
Also da werden in den Hirnarealen dieselben, also die gleichen Hirnareale werden quasi angesprochen. Und ich finde das irgendwie so grausam.
Ja.
Dass ich mir nur vorstellen könnte, und ich habe sehr gern Fleisch gegessen, also ich mag den Geschmack super gerne auch von Fisch.
Ja.
Aber ich, so also das. Jetzt ist es, im Moment ist es so, dass wenn ich mal wieder mega Bock hätte auf Fleisch, dann könnte ich mir vorstellen, mal, weiß nicht, von einem Biobauern mal dann ein ausgewähltes Stück zu kaufen oder so. Aber diese Massentierhaltung und ich gehe auch häufiger essen. Und gerade auf Gastspiel bin ich ja sowieso darauf angewiesen zu essen, was es im Ausland gibt oder so. Und auch im Flieger bei den Langstrecken mache ich es schon ganz lange so, auch als ich noch nicht Vegetarierin war, dass ich mir immer so ein vegetarisches Essen bestelle, weil das Essen im Flieger ist ja das Billigste vom Billigsten.
Ja.
Und das finde ich irgendwie, das möchte ich einfach nicht.
Ja.
Ja, mir tun die Tiere irgendwie zu leid. Mhm. Ich möchte das nicht. Also ich finde, wenn man da einmal so Bilder gesehen hat, wie die gequält werden,
Ich habe das Gefühl, dass auch zumindest zur Zeit ein bisschen was passiert, was das angeht.
Ja.
Durch diese Kastration, das war was ganz anderes ist, aber irgendwie gibt es diesen Fokus viel stärker auf das Thema. Und ich finde es irgendwie auch ganz schön, dass es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich hatte irgendwas im Kopf, ich habe es wieder total vergessen. Egal.
Macht nichts.
Ich schicke mir auf jeden Fall nochmal von dem Cremant nach, um ihn nachzuholen.
Ist wirklich ein köstliches Frühstück.
Das freut mich. Hast du eigentlich ich habe das vorhin gar nicht gemacht, du hast einen Text dabei. Der wird gut, alles klar. Das ist super vorbereitet
gewesen. Ich habe einen Text dabei.
Sehr gut.
Und zwar aus Deutsches Haus von Annette Hess.
Ah, sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir da gleich dazu.
Ja, weil ich dachte, mich beschäftigt das gerade so und mich begleitet es gerade so. Ja. Und ich bin da so eingetaucht, weil das Hörbuch habe ich eingelesen. Und dafür wurde ich jetzt eben auch ausgezeichnet vom Deutschen Hörbuchpreis.
Voll schön.
Ja, ich freue mich auch wirklich ganz arg. Und dann dachte ich, dann darf es das jetzt auch sein.
Ja, sehr gut. Sehr gute Idee. Wie ist es denn? Ich spüre nur sehr, wenn du über deine Figuren redest oder Stücke, dass das ja für dich eine sehr körperliche Geschichte. Und zumindest habe ich so den Eindruck gerade gewonnen, dass es so körperlich ist. Lässt dich das wenn du träumst, nimmt dich das mit? Nimmst du viel mit in deine Träume rein? Oder?
Ja.
Oder bist du da irgendwie doch woanders und kannst so ein bisschen resetten? Oder bist du eigentlich doch permanent am Bearbeiten von, ja, weil zumindest habe ich jetzt den Eindruck auch, wenn du dich so viel mit Macht und mit den großen Strukturen beschäftigst, ist das ja etwas, was, das begegnet einem ja dann auch noch tagtäglich überall und dann ist man ja die ganze Zeit in so einem Geflecht von Nachdenken und Reflektieren vielleicht.
Ja.
Weißt du, worauf ich hinaus...
Ja. Ja. Ich merke immer, wenn ich nicht so 1:1 Träume habe, sage ich mal, vom Proben, vom Spielen, vom Sprechen, finde ich es ein sehr gutes Zeichen. Weil ich dann den Kopf freier habe und Luft ins System kommt. Wenn ich viel arbeite, dann ist es tatsächlich manchmal so, dass ich morgens aufwache und denke, Gott, ich hatte die ganze Nacht das Gefühl, mir hängen die Textfetzen, flitzen mir durchs Hirn und also so mir rauscht die Birne sozusagen. Und ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn ich Abstand gewinne und wenn meine Träume abstrakter werden oder auf einer Metaebene stattfinden, wenn sie symbolischer werden im Grunde. Wenn man über sie nachdenken muss, was war das denn? Also was ist das denn? Zum Beispiel ein wiederkehrendes Motiv bei mir ist, dass ich von Gebäuden träume, die mir fremd sind.
Ja.
Als wären Gebäude ein bestimmtes Symbol für was. Ich weiß noch nicht genau für was.
Ja.
Aber ich träume des Öfteren von großen neuen Wohnungen, die dann wie nicht aufhören. Also wo man das Gefühl hat, ah, da kommt ja noch ein Raum und noch einer und krass. Und auf einmal, ich dachte, ich bin im 2. Stock, jetzt gucke ich aus dem Fenster, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin im 15. Stock. Und da kommt ja noch ein Wohnzimmer und jetzt geht es da ums Eck und oder so. Ne?
Ja,
okay. Oder neulich habe ich geträumt, ich besuche meinen Vater und er lebte auf einmal auf so einem, nennt man das, so ein Vierkanthof, heißt das, glaube ich, ne? Was gar nicht stimmt. Ja, aber er lebte da jetzt und lebte in so einem ausgebauten Bauernhof. Und das Erste, was ich dachte, ist, wow, der lebt auf so einem Bauernhof, aber ist doch viel zu teuer. Also so, dann denke ich so, interessant, okay. Warum habe ich das denn jetzt geträumt? Also so, das finde ich irgendwie total spannend. Und im Moment bin ich in so einer Phase. Und das freut mich total. Manchmal schlafe ich dann auch ein, denke so, ich freue mich jetzt, was werde ich wohl heute träumen?
Ja. Aber das heißt, du erinnerst dich auch gut an deine Träume. Das ganz ist ja gut, auch schön.
Ja, ganz gut.
Redest du dann auch viel drüber oder hast du das für dich so
unterschiedlich.
Einfach...
Unterschiedlich. Manchmal muss ich drüber sprechen, um es klar zu kriegen oder weil ich es irgendwie loswerden will oder weil es mich dann doch so ein bisschen beschäftigt. Aber jetzt, nicht ständig. Nee. Meistens, glaube ich, rede ich nicht drüber.
Ich finde es einfach, gerade wenn es so Blödsinn ist, finde ich es irgendwie ganz toll. Ich habe die nach dem Aufwachen doch meistens noch sehr präsent und auch die Energie oft, die so ein Traum hat.
Ja.
Manchmal ist man ja so, als ob man gar nicht geschlafen hätte und dann ist es irgendwie, beginnt der Tag so schwierig. Aber vor kurzem, als auch so ein bisschen viel parallel gerade war, da bin ich schon beim Einschlafen, habe ich schon irgendwas rumgebrabbelt und habe nur, also mein Freund hat mir dann so, was meinst du gerade? Und ich habe schon in dem Moment gemerkt, oh Gott, es kommt gerade nur Müll raus und habe versucht, es dann noch zu erklären und habe während des Sprechens auch gemerkt, oh Gott, es wird immer grausamer, was du gerade erzählst, es ist nichts Sinnvolles dabei. Und er hat halt gelacht natürlich, weil das urkomisch fand und für mich war das so ein, Mann, für mich ist es halt gerade irgendwie sinnvoll und lass mich einfach schlafen. Und ich habe dann diese komische Logik auch mit reingenommen und so, das ist ganz, aber ich liebe das, ich mag das auch über Träume zu reden, weil das... Zum einen messe ich dem gar nicht so viel Bedeutung bei, dass man irgendwie mal sagt, das steht für etwas ganz Bestimmtes und so, sondern auch, weil das so lustig ist, wie man assoziiert irgendwie, wenn man kann und darf. Und dann passiert einfach irgendwas, irgendein Sprung, irgendein Satz führt einen dahin und dann ist man da. Und dann wird es auf einmal aus so einem ganz romantischen Traum, wird auf einmal so ein Action-Traum. Und man denkt so, warum zur Hölle ist das denn jetzt passiert? Und ich finde es irgendwie so schön, einfach weil das ist so ein bisschen aus der Hand und so.
Ja.
Oh, aus der Hand. Bist du so Perfektionistin, sehr gern kontrolliert alles? Oder lässt du viel lieber auf dich zukommen, schauen, was passiert? Wie ist das?
Gute Frage. Beides irgendwie. Mhm. Also ich glaube, ich bin sehr gut vorbereitet. Ich bereite mich sehr, sehr gut vor auf meine Arbeiten. Egal, welche Branche, welcher Bereich es jetzt ist, sage ich mal.
Ja.
Weil das mir eine Sicherheit gibt. Aber weil ich auch das Gefühl habe, es hat nicht nur was, ja doch, es hat mit Sicherheit was mit Kontrolle zu tun, aber auch mit Souveränität, dass ich das Gefühl habe, erst dann kann ich ja richtig loslegen.
Ja.
Wenn ich Herr der Sache bin sozusagen, wenn ich für mich irgendwie zumindest das Gefühl habe, ich habe da was verstanden oder ich weiß, ich habe da ein Anliegen und ich verstehe das Material irgendwie. Mhm. Und dann, finde ich, beginnt der Prozess loszulassen.
Ja, ja.
Weil dann heißt es ja, offen zu sein für das, was kommt. Jetzt, wenn du Regisseur bist, ne? Vom Regisseur, vom Team, von den Kollegen, von der Tagesverfassung, wenn man jetzt eine Vorstellung spielt, ne? Was kommt denn von den Kollegen? Ne? Also dann loszulassen und offen zu sein und sich nicht was vorzunehmen und fest zu sein, zu sagen, ich ziehe jetzt den Stiefel so und so durch, heute habe ich mir vorgenommen, mache ich so und so, mache ich es auch so und so. Aber wenn dann sozusagen die Stimmung ja eine ganz andere ist, während man spielt, hier und jetzt, dann gilt es ja spontan darauf zu reagieren. Ne? Aber was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist, wenn ich meinen Text nicht richtig kann oder so. Oder was weiß ich, also wenn ich das Gefühl habe, ich komme jetzt so ins Schlittern, weil ich irgendwie, weil dann habe ich das Gefühl, dann kann ich auch überhaupt nicht richtig spielen, dann weiß ich ja gar nicht, weil dann bin ich ja nicht mit Spielen beschäftigt, sondern mit, wie geht's jetzt weiter?
Mit Nachdenken.
Und dann findet ja eigentlich eine Kontrolle statt, ne?
Ja.
Weil man einen Kontrollverlust spürt und denkt so, und dann kann man aber gar nicht spielen oder gut lesen oder
reagieren. Ja, finde ich total sinnvoll, ja.
Und deswegen, erst Kontrolle, dann loslassen.
Ja, das ist schön. Ich glaube, so geht es mir ehrlich gesagt auch. Mhm. Eine gewisse Vorbereitung ist einfach wichtig und eine gewisse Grundfestigkeit, was den Stoff angeht. Und dann sich aber darauf einlassen können, was andere anbieten.
Ja.
Weil ich glaube, das ist total schwierig, eine Vision zu haben und davon fest auszugehen, dass das die ist, die es sein muss. Mm. Das ist, ich glaube, nicht so sehr daran, dass das sinnvoll ist, zumindest für mich. Mm. Aber die Grundidee zu wissen, wo das hingehen sollte, das ist, glaube ich, total gut. Und dann aber, wenn dann was angeboten wird, wo man merkt, ach, das ist aber vollkommen außerhalb meiner Vorstellung gewesen und ist so gut, warum da nicht mitgehen?
Genau.
Das ist halt so schwierig, dann verbohrt zu sein und zu sagen, es muss aber jetzt so und so sein.
Ja.
Das finde ich irgendwie schön, dass man eigentlich durch eine Rahmensetzung so eine gewisse Offenheit gewinnt und dann abgleichen kann, ob man das möchte oder nicht und nicht so wahllos ist einfach. Mhm. Ja, das finde ich schön. Mhm. Was machst du denn, wenn du nicht auf der Bühne stehst, dich nicht vorbereitest? Was ist denn?
Nichts. Nein, nichts. Quatsch.
Ja, doch, wäre auch okay.
Nein, ich habe mit meiner Freundin zusammen ein kleines Häuschen in der Schorfheide. Da in den warmen Monaten verbringen wir da sehr gerne viel Zeit.
Schön.
Dann haben wir ja den Hund. Ich liebe natürlich meinen Hund. Mit der verbringe ich auch viel Zeit, mit Toni. Dann versuche ich, meine Freundinnen und Freunde zu treffen. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Mhm. Ich liebe es zu lesen. Ich bin aber eine langsame Leserin, was mich manchmal so ein bisschen frustriert, weil ich dann so viel Material zu Hause habe und das Gefühl habe, Mann, ich komme irgendwie nicht vorwärts.
Geht nicht mehr,
aber vielleicht witscht mir da auch wieder mein berufliches Ich rein, was so denkt, so, man müsste es. Ja, vielleicht denke ich da echt, es wäre auch ein bisschen Arbeit, fällt mir gerade ein. Das ist eigentlich total bescheuert, ne?
Nee, aber es ist ja total verständlich. Das ist das, was du sonst auch da liegen hast.
Ja, ja. Ja, aber irgendwie auch schade, ne?
Kannst du denn im Kino dann loslassen?
Ja, voll. Ich liebe es. Also Kino, da bin ich wirklich wie das Kind von vor 30 Jahren so ungefähr.
Ja,
ich
cool.
Finde es super. Ja, ich liebe es, ins Kino zu gehen. Ich gehe auch total gerne ins Theater. Das mache ich aber seltener. Mhm. Irgendwie ist dann doch Kino oft meine erstere Wahl, wenn ich mal einen freien Abend habe oder so. Genau. Ja.
Sag mal, mir ist zu Ohren gekommen. Nein, aber hast du... Du hast einmal eine Schlagerkarriere fast angefangen.
Schlager hätte ich es jetzt nicht genannt.
Ich weiß es nicht. Ich habe es nur so... Nein, aber du hast gesungen auf jeden Fall vorher und warst erstmal da auch ein bisschen, oder?
Also wie gesagt, es hat mich ja schon immer irgendwie begleitet. Und
du spielst Gitarre?
Ich spiele Gitarre und
noch ein Instrument? Oder ist Gitarre dein...
Gitarre ist so mein Hauptinstrument, aber ich habe auch Geige gelernt, 9 Jahre im Orchester gespielt.
Oh, okay.
Und ich kann auch so ein bisschen Bass spielen und Percussions und...
Und das alles selber beigebracht auch, oder wie?
Bis auf die Geige alles selber beigebracht.
Oh, krass, genau. Schön.
Und genau, ich habe halt immer schon sehr viel Musik gemacht und hatte dann, als ich so 14 war, eine sehr gute Freundin, die... ganz viel Musik gemacht hat. Mhm. Und die hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Mit der habe ich so ganz viel improvisiert und so.
Schön.
Das war wirklich eine sehr spezielle Freundschaft. Die war 20 Jahre älter als ich. Mhm. Und die hat an der Waldorfschule Eurythmiebegleitung gemacht. Mhm. Das ist so, muss man sich vorstellen, wie beim Ballettunterricht. Gibt es ja auch immer jemand, der in der Ecke am Flügel sitzt und live spielt, während die Tänzerinnen da ihre Sachen tanzen. Und das gibt es bei Eurythmie halt auch. Mhm. Und die hat quasi immer unglaublich schön Chopin und alles Mögliche gespielt und hat aber auch selbst ganz viel komponiert. Und mit der, die hat dann irgendwann gesagt, sie will sozusagen in der Eigenproduktion eine CD aufnehmen. Das war in den 90ern. Und da hat sie gefragt, ob ich mitmachen will. Und ich war halt ein Teenager, ne?
Ja.
Aber das, also deswegen, und sie war da Mitte, sie war jetzt so alt, wie ich jetzt bin.
Ja.
Und also Mitte, Ende 30. Und von der habe ich ganz viel gelernt. Von der habe ich zum Beispiel auch so Zupftechniken auf der Gitarre gelernt, Picking. Und wie man so aus dem Stegreif so zweite Stimme improvisiert beim Singen. Und was es so für Stile gibt, so Irish Folk. Und das wusste ich vorher alles gar nicht.
Ja.
Ne? Und so. Und dann haben wir diese Platte aufgenommen und der Lebensgefährte meiner Sportlehrerin hatte wiederum einen Kumpel und der war Musikproduzent in München.
Okay.
Und ich hatte einen Solo-Song auf der CD.
Ja.
Und der hat es dann gehört und schwuppdiwupp kam ich irgendwie zu einem Plattenvertrag bei der Virgin in München. Und das hat die Freundschaft mit der Biene, also mit der eigentlichen Komponistin, die ja die CD gemacht hat, ziemlich strapaziert, was ich damals nicht einordnen konnte, weil ich als Teenager das nicht verstehe. Ich war da einfach noch nicht reif genug, das einzuordnen. Aber im Nachhinein verstehe ich natürlich total, das war ihr Baby, diese CD.
Ja.
Und dann lässt sie da eine Freundin mitmachen, die da mal so zweite Stimme singt und ein Solo-Lied singt.
Ja.
Und auf einmal kriegt die einen kleine Wurst einen Plattenvertrag, so ungefähr.
Ja.
Ne?
Okay.
Ja, aber ich, wie es mir geschah, also, und dann war das, sollte es erst für eine Single sein, dann wurde es auf einmal für eine LP,
einen
Plattenvertrag, und dann gab es eine Promotour und dann gab es ein kleines Interview in der Bravo und so.
Okay.
Und dann zog sich der Veröffentlichungstermin und ich hieß damals Eve.
Ich wollte gerade fragen.
Und die Musik war so ein bisschen, also ich habe die auch selber geschrieben und das war so Teenager-Pop, das war so ein bisschen so Deutsch-Pop.
Mm.
Mit deutschen Texten, so ein bisschen so Natalie Imbruglia-mäßig, was so in den 90ern ja auch so hip war. Aber eigentlich ein bisschen zu früh, so Anfang der Nullerjahre kam ja dann auch so, wir sind Helden und so. Eigentlich hätte es dazu total gut gepasst, aber das war halt Mitte der 90er. Und dann wurde der Veröffentlichungstermin, weiß nicht, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr nach hinten geschoben. Und dann ging ich schon aufs Abi zu.
Ja.
Und dann habe ich mich auf einmal ganz furchtbar geschämt für die Musik.
Okay.
Weil man ja als Teenager denkt man ja, ist man ja innerhalb eines Jahres gefühlt 10 Jahre älter.
Ja, natürlich.
Und dann habe ich zu dem Produzent damals gesagt, ich glaube, ich möchte das überhaupt nicht mehr.
Okay, aber das ist sehr mutig.
Und der war total cool, weil der hat gesagt, du, dann lassen wir es. Kein Ding,
Nein, wirklich?
Ja, der war total toll, super verantwortungsbewusst. Und dann... Wurde da nichts
drauf. Das heißt, es wurde nie veröffentlicht?
Es wurde nie veröffentlicht. Also ich habe noch so ein Prototyp von der Single. Genau,
cool.
Mit Booklet und alles. Mhm. Ich habe noch die Promotour-Mappe mit ein paar Fotos von mir und einer Vita und so. Und ich hatte hier auch in Berlin ein Interview, ich glaube, bei irgendeinem Sender innerhalb des RBB, ich weiß nicht mehr was. Und dann war ich mit den Prinzen einmal essen in irgendeinem Steakhouse. Und es war alles ganz furchtbar aufregend.
Na klar.
Und in Hamburg war ich auch. Und in München haben wir eben die Platte aufgenommen. Und ja, das war echt eine aufregende Zeit.
Das finde ich aber wirklich... Also zum einen finde ich es von dir super mutig, das zu sagen, weil ich glaube, dass nicht so oft passiert, dass wenn man sich unwohl fühlt, das wirklich kommuniziert bekommt.
Ja.
Und dass dann so eine schöne Reaktion darauf kommt, ist natürlich auch besonders.
Ganz toll, ja.
Schön.
Wirklich super.
Würdest du dich aber, also schämst du dich jetzt noch, also so jetzt noch dafür oder ist das
eigentlich nicht, aber trotzdem ist es so ein bisschen, das liegt so in meinem Regal und das geht niemandem das an, habe ich so das Gefühl. Es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, oh, ich will das mal hören, spiel mir doch mal vor, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist so ein altes Kapitel, also doch wahrscheinlich schäme ich, oder was heißt schäme ich, aber ich ziehe mich doch noch so ein bisschen.
Ich finde es nur, und ich frage deswegen, weil es doch so interessant ist, dass man, dass viele ja gerade in den 90ern einen Musikgeschmack an den Tag gelegt haben, also auch zum Anhören, den sie nachträglich erstmal verbannt haben aus ihrem Gehirn und es doch jetzt seit mehreren Jahren diese Tendenz gibt, genau das wieder etwas abzukulten und wieder einfach zu sagen, ach, irgendwie war man ja auch so süß, dass man so diese Texte, die ja sehr, sehr direkt geschrieben waren, wenn man es positiv formulieren will, also irgendwie, die sind ja, die sind so naiv direkt oft. Da wird
aber
das
an was denkst du jetzt konkret?
Ich weiß nicht, es sind einfach so ein paar Herzschmerzsachen, die sind nicht blumig umschrieben, so wie das bei Wir sind Helden, da wird es irgendwie gibt es tolle Umschreibungen für Situationen und man assoziiert ein bisschen und jeder assoziiert damit was anderes, wird eher so direkt gesagt, dass das Herz blutet und dass man trauert. Und irgendwie so, weißt du, das ist alles immer so ein bisschen roher, aber dazu so einen leichten Pop-Sound halt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gerade so doch total wieder nett ist, sich daran zu erinnern, dass man genau zu dem Zeitpunkt irgendwie das auch, dass einen das erwischt hat. Mm. Und man doch in der Gedankenwelt war. Deswegen finde ich das, erlebt es eine kleine andere, ein Bedeutungswandel, würde ich mal vermuten oder so. Ja. Ja. Aber sehr spannend. Das heißt, ich hatte es wirklich, die Musik hat es immer mitgezogen und auch das Theater gibt es schon ewig in dir, ist abgefahren.
Ja.
Es gab also nie einen anderen Wunsch und du wärst auch nie irgendwie woanders hingekommen gern.
Nee, also während ich dann bei Schauspielschulen vorsprach, hat es natürlich auch nicht gleich geklappt. Das heißt, ich musste mir dann schon überlegen, ja Mist, was mache ich denn, wenn ich nicht genommen werde? Da hatte ich dann auch erstmal auch ein halbes Jahr, hatte ich auch ein ziemliches Tief. Da gab es gerade keine Vorsprechtermine und ein, zwei, die es gab, habe ich sausen lassen. Und da hatte ich so ein bisschen so eine Krise, weil ich dachte, ja, vielleicht muss ich mir doch was anderes überlegen. Da hatte ich dann kurz überlegt, habe ich so geliebäugelt, ob ich Dokumentarfilmerin werde. Und dann habe ich mir eine Videokamera gekauft und ganz viel aufgenommen und bin durch Berlin gezogen und so. Und das war, ja, das hatte ich mir so überlegt. Aber dann hat es mich doch gepackt und ich habe es nochmal eine Runde versucht und dann hat es ja auch geklappt.
Schön.
Und ich meine, Film hat mich natürlich auch immer bewegt. Ne? Das hatte ich auch immer den Traum. Ne? Und habe jetzt auch schon ein paar Sachen gedreht und freue mich auch total auf das, was da so kommt.
Sehr schön. Ich überlege gerade, ob wir einfach zu deinem Text einmal kommen wollen.
Ja.
Hast du da Bock drauf?
Ja, klar.
Erzähl doch noch einmal was dazu. Das ist ja von deinem Pad.
Ja,
sehr gut.
Von meinem Pad. Also, die Geschichte ist, das ist das Buch Deutsches Haus von Annette Hess. Und die Geschichte ist folgende, die Protagonistin, die auch Eva heißt. Achso, zu Annette Hess möchte ich gerne noch sagen, vielleicht kennt der eine oder die andere sie von den Serien Weißen See und den Kudamm-Reihen. Kudamm.
Ist sie die Autorin 56, davon?
59, genau, ja, sie ist die Autorin der tollen, wunderbaren Serien oder Reihen.
Ja.
Und das ist ihr erster Roman. Und genau, die Protagonistin Eva wächst in Frankfurt am Main auf.
Ja.
Ihre Eltern haben ein Wirtshaus, so eine gute deutsche Küche. Und sie hat eine ältere Schwester, einen kleineren Bruder und einen Dackel. Und sie ist Übersetzerin für Polnisch und genau. Und sie rutscht so ein bisschen aus der Not heraus als Übersetzerin in die Auschwitz-Prozesse rein, die es ja Anfang der 60er Jahre in Frankfurt am Main gab.
Ja.
Und dazu gibt es auch sehr, sehr viel historisches Material, was man auch auf YouTube ansehen kann. Und Annette Hess hat zum Teil auch Originalaussagen von Angeklagten, aber auch von Betroffenen sozusagen, die Angehörige verloren haben oder die im KZ in Auschwitz waren, fast wortwörtlich auch eingeflochten in ihren fiktiven Roman.
Ja.
Und diese Protagonistin Eva kapiert am Anfang überhaupt nicht, was sie da eigentlich übersetzen soll, weil sie nichts von Auschwitz weiß. Und sie denkt immer, das kann doch nicht sein. Also was? Da muss sie sich erstmal auch neue Wörter raufschaffen auf Polnisch, weil sie erstmal auch überhaupt nicht den Wortschatz hat, um diese Sachen adäquat zu übersetzen.
Mhm.
Und irgendwann wird sie davon so eingesogen und es nimmt sie so krass mit, dass sie das auch zu Hause erzählt, natürlich, ja. Und dann auf so eine Wand stößt. Mhm. Auf so ein Schweigen stößt. Ja. Auch ihre ältere Schwester und auch ihre Eltern wollen davon einfach nichts wissen und bagatellisieren das so. Und das führt dazu, dass ihr Widerstand immer größer wird und sie sagt, Leute, das muss euch doch was angehen.
Ja.
Das war ein Massenmord, der da stattfand. Und so. Und irgendwann spürt sie oder kriegt sie auch peu à peu raus, inwiefern ihre Eltern da auch mit verstrickt waren in dieser Zeit und was die auch miterlebt haben und wo die vielleicht auch nicht die weiße Weste hatten, die sie immer dachte, dass sie hatten.
Ja.
Mhm. Und genau. Und es ist wirklich ganz toll geschrieben, weil diese Eva eben einen Entwicklungsprozess hinmacht, hin erst Naivität, dann Empörung, dann auch Schuld, die sie sich selbst auflädt, obwohl sie ja überhaupt keine Schuld hat.
Mhm.
Bis hin auch zu so einer Befreiung, dass sie sagt, ja, ich habe eine Verantwortung, aber ich trage die und ich weiß, wo mein Herz schlägt und dadurch so einen Reifungsprozess durchmacht.
Interessant. Ja, das ist ein schöner Bogen.
Also ich versuche mal nach 2 Gläsern Sekt, ne? Deutsches Haus, Annette Hiss. Es war einer dieser Tage, die kein Wetter haben. Kein Sonnenaufgang und kein Sonnenuntergang. Die durch und durch grau bleiben, die nicht warm und nicht kalt werden. Auch den Schnee gab es nur noch als Erinnerung. Eva war den ganzen Weg zum Bürgerhaus zu Fuß gelaufen. Und mit jedem Schritt hatte sie mehr und mehr der Mut verlassen. Er war wie das Tauwasser in den Gullis versickert und fast ganz verschwunden, als sie das Bürgerhaus erreichte. Aber in dem Moment, als sie das überfüllte Foyer betrat, als sie die vielen Reporter ausmachte, einige der Angeklagten erkannte, die einander die Hände schüttelten, Polizisten bemerkte, die vor dem weißhaarigen Hauptangeklagten salutierten. Als sie diese Selbstverständlichkeit erlebte, in welcher die Männer sich bewegten, als sie deren lautstarkes Reden hörte und dagegen die einzelnen oder kleinen Grüppchen von angespannt, still und ahnungsvoll dastehenden Frauen und Männern sah, da dachte sie, dass sie hier richtig war. Der Saal wurde auch gegen Mittag nicht hell. Ein Saaldiener schaltete die Deckenbeleuchtung ein. Die Kugellampen schwebten wie große, leuchtende Blasen über den Köpfen. Es roch nach feuchter Wolle, Leder und nassem Hund. Nach ihrer Vereidigung nahmen die Dolmetscher auf der Seite der Staatsanwaltschaft Platz. Eva setzte sich auf einen Stuhl direkt hinter David Miller. Sie nahm die dunkle Mappe aus ihrer Aktentasche und legte diese vor sich auf den Tisch. Sie blickte auf Davids rötlichen Hinterkopf, auf das etwas zu lang gewachsene Haar im Nacken. Er sah von hinten aus wie ein Junge, wie Stefan, wenn er manchmal in seiner kindlichen Wut brütete. David las in Papieren, die er nach kurzer Prüfung an den Hellblonden weiterreichte. Auf der gegenüberliegenden Saalseite stand ein großer Mann auf. Er fingerte in den Falten seiner schwarzen Robe und beförderte eine silberne Taschenuhr an einer Kette hervor, die er aufschnappen ließ, um etwas zerstreut die Uhrzeit zu kontrollieren. Mit seinen weichen, länglichen Gesichtszügen und der weißen Krawatte erinnerte er Eva an den Hasen aus Alice im Wunderland. Ein Buch, das sie und Stefan nicht mochten, denn dieses Wunderland war ausschließlich von unfreundlichen Figuren bevölkert. Es war der Verteidiger von 7 der Angeklagten. Er stellte den Antrag, dass die Ehefrauen des Angeklagten Nummer 4 und des Hauptangeklagten als Zeugen in der Beweisaufnahme gehört werden sollten. Eva sah zur Zuschauertribüne hinüber und suchte nach der Frau mit dem Hütchen, die entfernt nach Rosen roch, konnte sie aber in der Menge nicht ausmachen. Der Hellblonde erhob sich und erklärte, die Staatsanwaltschaft lehne den Antrag ab. Man verspreche sich keinen Erkenntnisgewinn, die Ehefrauen seien parteiisch. Zudem könnten sie ihre Aussage verweigern, wenn diese zum Nachteil der Angeklagten seien. Es begann ein Schlagabtausch zwischen Verteidiger und leitendem Staatsanwalt über die Anzahl an Entlastungszeugen. Eva wusste, dass der erste Zeuge, der an diesem Tag aufgerufen werden würde, Jan Krahl sein würde. Sie blätterte die Mappe auf und dachte, dass die Ehefrau von Jan Krahl jedenfalls nicht mehr gehört werden könne. Am 1. November 1942 hatte er sie zum letzten Mal gesehen. Da entschied der vorsitzende Richter, dass dem Antrag des Verteidigers stattgegeben werden sollte. Der klappte zufrieden seine Taschenuhr zu. Der Hellblonde setzte sich, trank einen Schluck aus seinem Wasserglas, obwohl er nicht durstig war, und verschränkte die Arme. Seine Kollegen wechselten Blicke. David Miller beugte sich zu ihm und flüsterte etwas. Der Hellblonde schüttelte unwirsch den Kopf. Der vorsitzende Richter verkündete: Das Gericht beginnt mit der Beweisaufnahme. Rufen Sie den Zeugen Jan Krahl herein.
Das ist das erste Kapitel.
Das ist mittendrin.
Mittendrin?
Ja.
Interessant.
Ja. Das ist mittendrin im Prozess. Und jetzt geht es sozusagen richtig ans Eingemachte. Jetzt kommen die Zeugenaussagen,
ja,
wo die Zeugen wirklich vom Alltag aus dem KZ berichten.
Ja.
Und die Angeklagten, die Aufseher waren, die im KZ gearbeitet haben, die für hunderttausendfachen Mordes dort sitzen, zum Teil die Zeitung lesen während der Aussagen, verdunkelte Brillen haben, dass man ihre Augen nicht sieht, lächeln, sich irgendwas zuflüstern und so tun, als würde es sie einfach überhaupt nichts angehen. Ne?
Ja.
Und das war schon heftig. Also wie der hier genannt wird, der weiße Hase aus Alice im Wunderland.
Ja.
Ne? Der Verteidiger der Hauptangeklagten. Der hat tatsächlich damals, und das wird in dem Buch dann auch so berichtet, so eine perfide Masche gehabt, um seine Hauptangeklagten zu verteidigen. Der hat nämlich gesagt, es gab ja diese Rampe,
ja,
die Auswahlrampe. Ne? Da,
ja,
kamen die Güterzüge an. Und dann wurde ausgewählt, wer kommt sofort in die Gaskammer,
ja,
und wer wird noch als Arbeitskraft benutzt.
Ja.
Und er hat gesagt, na gerade weil es doch die Auswahl gab, weil ja gerade nicht alle sofort in die Kammern mussten, heißt es ja, dass es gar kein Todeslager war. Sondern es gab ja die Auswahl. Das heißt, die Leute, die an der Rampe standen und die Entscheidungskraft hatten, haben sich ja für das Leben entschieden. Ja? Weil es ja entschieden wurde, dass manche eben nicht gestorben sind. Und es spricht ja gerade gegen das Konzentrationslager, sozusagen. Also sozusagen so eine unglaublich perfide, ja, Umdrehung von Fakten.
Ja.
Ja. Also es ist wirklich super krass.
Wie war denn das beim Lesen für dich? Du hast nochmal recherchiert selber dazu oder hast du
ja,
das Material hauptsächlich genommen, um dich darin zu bewegen? Und wie... Ich kann mir halt auch vorstellen, dass man nicht nur eine glückliche Zeit damit verbringt, wenn man das einliest. Mhm. Du wirst ja da bestimmt gut mitgegangen sein,
ja,
emotional mit den ganzen Sachen.
Ja, bin ich auch. Also es hat mich auch schon ganz schön mitgenommen. Wobei ich auch dann zwischendurch dachte, ja, aber es geht jetzt hier auch nicht um mich und mein Gefühl, sondern,
ja,
es geht darum, den Leuten, die das wirklich erlebt haben, einfach, oder wie soll ich das sagen? Ich muss da einen Schritt zurücktreten, ja.
Klar.
Ich habe da eine Verantwortung, das zu lesen, aber mehr auch nicht.
Ja.
Ja. Genau. Ja, es ist interessant, weil wir haben 5 oder 6 Tage aufgenommen. Weiß es gerade nicht mehr genau. Und ich glaube, am zweiten Tag abends, nach dem zweiten Aufnahmetag, habe ich angefangen, mal auf YouTube zu recherchieren.
Ja.
Und habe dann sozusagen die Überlebenden, die in dem Roman teilweise mit anderen Namen vorkommen,
ja,
gesehen. Da gibt es wirklich sehr ergreifende, heftige Interviews, wo sie eben berichten, was da vorgefallen ist oder wie sie ihre Frauen, ihre Kinder verloren haben und so. Und da hat es mich dann total erwischt, weil ich dachte,
ja,
vielleicht, also da habe ich dann auch selbst Zweifel bekommen, weil ich dachte, Mist, müsste ich es vielleicht ganz anders lesen.
Ja.
Und dann habe ich das am nächsten Tag mit der Regisseurin besprochen, mit Vera und Vera Teichmann von Speak Low. Ich weiß nicht, kennst du die?
Ich kenne sie nicht.
Eine ganz fantastische Regisseurin auch, mit der ich das echt ganz toll so im Teamwork gearbeitet habe. Und habe sie gefragt, kann man das doch so machen? Und da meinte sie, ja, so wie wir es aufgenommen haben, ist es vollkommen vertretbar und in Ordnung, weil letztendlich sind wir ja dem Buch verpflichtet jetzt,
ja,
dem,
genau,
Roman. Und nicht historischen Zeitzeugen, Aufnahmen auf YouTube. So.
Ja,
und da dachte ich auch immer so, ja, okay, es ist ein Roman, ja. Und dem versuche ich jetzt gerecht zu werden.
Mhm. So schließt sich auch schön der Kreis zu uns, wo wir am Anfang auch waren. Wie viel ist man selbst in einem Projekt und wie?
Ja, ja, genau.
Ja, das ist total richtig.
Aber mir ist noch wichtig zu sagen, dass der Roman, weil wir jetzt so ernst sind und das natürlich auch ein unglaublich ernster Anteil ist und der Ausschnitt auch ernst war, es gibt unglaublich komische Aspekte in dem Roman und super viel auch Sprachwitz und ganz lustige Figuren, auch skurrile Figuren, die da vorkommen. Und also zum Beispiel die ältere Schwester von der Eva ist so eine Annegret, die ist echt total abstrus und auch sehr abgründig, aber auch super, also super witzig. Die beginnt dann so ein Verhältnis, die Krankenschwester beginnt ein Verhältnis mit dem Oberarzt und das ist auch super lustig zum Beispiel.
Okay,
ne? Also das Buch ist sehr bunt.
Einen schönen Ton getroffen, also.
Ja.
Schön. Ich würde sagen, wir beten zumindest die Aufnahme. Wir frühstücken einfach weiter, dass du einfach auch mal Zeit hast, noch was zu essen und nicht die ganze Zeit reden musst. Und danke dir, dass du da warst.
Ja,
super
danke
interessant.
Danke dir, Josef. War echt schön. Danke für die Einladung.
Sehr gern.
Das war Eva Meckbach und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei Hörgestalten.
Shh.